Die Botschaft, das Fest der Posaunen, wurde gepredigt am 19.07.1964 in Jeffersonville, Indiana, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Stefan Hake. Anmerkung des Übersetzers: 5 Wochen später, am 23.08.1964, hat Bruder Branham in Fragen und Antworten bei Frage 255 eine wichtige Klarstellung gemacht zur vorliegenden Predigt, das Fest der Posaunen. Lasst uns unsere Häupter beugen. Herr, bei einer Gelegenheit sagten deine geliebten Jünger, lehre uns beten. Wenn wir den Blick zu dir, dem großen Gott im Himmel, erheben, erkennen wir unsere Unzulänglichkeit. So lehre uns jetzt in unseren Herzen darum zu beten, Herr, was deinem Reich und deinen Knechten nützlich ist. Du kennst die Not von jeder Person hier. Auf diesem Pult liegen heute Morgen Taschentücher, Schürzen und kleine Dinge von Bedürftigen, die körperlich Hilfe brauchen oder familiäre Schwierigkeiten haben oder was immer es sein mag. Doch du bist Gott, du allein bist Gott, der einzig wahre Gott, den es gibt, und wir bitten dich im Namen Jesu, deines geliebten Sohnes, dass du jeden von ihnen heilst. Vielleicht ist auch jemand hier, der kein Taschentuch oder etwas anderes gebracht hat, aber ebenfalls Heilung benötigt. Vielleicht kommen in den Ländern auf der ganzen Welt Menschen zusammen und hören dieses Tonband zu Hause oder in ihren Gemeinden. Wir beten, Herr, dass der große Gott des Himmels während des Gottesdienstes oder wenn das Tonband abgespielt wird, die Aufrichtigkeit unserer Herzen heute Morgen belohnt und die Kranken heilt und ihnen gibt, was sie benötigen. Segne uns jetzt in diesem Gottesdienst. Sprich durch uns wie nie zuvor um des Reiches Gottes willen. Wir erwarten deine Antwort im Namen Jesu. Amen. Es ist gut, heute Morgen wieder hier in der Gemeinde zu sein. Ich sprach gerade mit Freunden, die aus Ohio gekommen sind. Es ging um ein kleines Mädchen, das vor einigen Monaten hierher gebracht wurde und mit Leukämie im Sterben lag. Die Eltern waren sehr arm. Ich habe heute Morgen keine Zeit, das Zeugnis vorzulesen. Wir werden es abheften. Hier jedoch ist das Foto, das man etwa 3 Tage, nachdem für sie gebetet wurde, von dem Mädchen aufgenommen hat. Die Ärzte gaben ihr nur noch 3 Tage zu leben und 3 Tage später konnten sie nicht einmal mehr eine Spur der Krankheit finden. Sie geht wieder zur Schule und ist sehr glücklich. Ich bin sicher, die Gemeinde erinnert sich noch daran, als sie hier in dem Raum war. Und dann war da noch das kleine Baby, das mit herausstehendem Darm geboren wurde. Die Ärzte konnten den Darm nicht in die richtige Stellung bringen. Sie fürchteten sich, an dem Kleinen, weil es ja noch ein neugeborenes Kind war, etwas vorzunehmen. Jetzt ist das Kleine etwa 1 Jahr alt und hat einen völlig normalen Darm. Alles ist so normal, wie es nur sein kann. Es ist einfach nur die Gnade Gottes. Er ist so gut zu uns. Heute möchte ich bekannt geben, dass die geplanten Afrika-Versammlungen, die wir in der kommenden Woche mit Bruder Joseph Bosé in Kenia und Tansania halten wollten, nicht stattfinden können. Wir haben ein Telegramm von Bruder Bosé bekommen. In der letzten Woche sind 3 unserer Missionare ermordet worden. Sie haben dort einen Aufstand. Die Kommunisten schleusen Waffen zu den Eingeborenen, indem sie vorgeben, dass ihre Schiffe dort nur Fischfang betreiben. Dabei beliefern die Russen und China die Eingeborenen mit Waffen. Diese haben nichts Besseres zu tun, als sie einfach gegen alles einzusetzen, was sich ihnen gerade bietet. Deshalb ist die Regierung der Meinung, dass es nicht weise wäre, zu diesem Zeitpunkt eine Versammlung zu haben. Wenn ich es recht verstanden habe, kann Bruder Bosé in der Gegend, wohin ich jetzt gehen wollte, nicht einmal seine Schule geöffnet lassen. Doch es wurde nicht endgültig abgesagt, sondern nur verschoben, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Ich bin sehr froh, Bruder Sidney Jackson und Schwester Jackson aus Südafrika heute Morgen wieder in unserer Mitte zu sehen, nachdem sie viele Jahre nicht mehr hier waren. Hat er schon gesprochen? Ja. Diese Leute waren mir wirklich Bruder und Schwester und Mitarbeiter in den Feldzügen in Südafrika, als ich das letzte Mal dort war. Wir hoffen sehr, dass wir durch die Gnade Gottes eines Tages wieder zu ihnen zurückkehren werden, denn es ist nötig. Ich versuche es schon seit 9 Jahren, doch wegen der Organisationen und so weiter lassen sie mich nicht mehr hinein. Deshalb schrieb ich ihnen kürzlich in einem Brief, Das Blut jener verlorenen Seelen soll auf euch kommen und nicht auf mich. Denn ich glaube, dass Gott meinen Dienst für diese Menschen dort drüben gebrauchen will. Wegen ihrer unterschiedlichen Auffassung als Denominationen aber wollen sie nicht, dass ich wieder zurückkomme. Doch es ist schon in Ordnung. Der Herr wird sich darum kümmern. Heute Morgen möchte ich sagen, dass auch heute Abend ein Gottesdienst hier stattfinden wird, so der Herr will. Ihr seid dazu eingeladen. Bruder Neville hat mich darum gebeten. Am nächsten Sonntag, so der Herr will, und auch noch die nächsten 2 oder 3 Sonntage, werde ich ebenfalls hier sein, weil die vorgesehenen Versammlungen dort abgesagt wurden. Nun, ich hatte ja angekündigt, während dieser Zeit vielleicht über die 7 Posaunen zu predigen. Wir haben uns gefragt, wie das geschehen könnte, weil das Gebäude nicht groß genug ist und wir auch noch keine Klimaanlage haben. Deshalb haben wir versucht, diese Schule, die eine Klimaanlage hat, zu mieten. Dort gibt es genügend Sitzmöglichkeiten, ich weiß nicht genau, wie viele. Es ist eine schöne Schule, doch wir konnten sie nicht bekommen. Nächste Woche hätte man sie uns zwar zur Verfügung gestellt, doch das geht nicht. Seht, es kommen ja Delegationen aus verschiedenen Teilen der Welt, aus Jamaika, von den Inseln, sogar aus Südamerika, Kanada, Mexiko und anderen Nationen. Wenn wir die Bekanntmachung am Montag versenden, würde sie erst am Mittwoch oder Donnerstag ankommen. Man müsste sich freinehmen und so weiter. Das würde es sehr verzögern. In der Woche darauf beginnt schon die Schule. Dann könnten wir sie vielleicht an einem Abend haben, am nächsten und übernächsten vielleicht wieder nicht. Dann wieder, das wäre einfach nichts. Es ginge nicht. Ich fragte mich, warum, und betete aufrichtig. Anschließend ist es auch an der Zeit, nach Arizona zurückzukehren, weil die Kinder wieder zur Schule müssen. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen. Gestern nun ging ich in den Raum und sagte, »Herr, vielleicht kann ich es nicht in viele Worte fassen, doch bitte habe Verständnis, o Gott, du weißt, was ich in meinem Herzen meine. Warum ist alles abgeschnitten, so dass ich nicht über diese Posaunen predigen kann?« Dann kam er und offenbarte es. Deshalb möchte ich euch an diesem Morgen den Grund, weshalb es so ist, sagen. Wir, die wir Bibeln haben, wollen jetzt in unseren Bibeln 3. Mose 23 aufschlagen. So der Herr will, werde ich heute Abend über das Thema »Aus dem Lager hinausgehen« sprechen. Es wird kurz sein, damit ihr Zeit habt, nach Hause zurückzukehren, um wieder an eure Arbeit zu gehen. Wir sind froh, Besucher, die nicht aus dieser Stadt sind, hier zu sehen. Wie viele hier sind von außerhalb? Wir sehen, es sind 95-98% der Zuhörer. Ihr seht also, es ist nicht Jeffersonville, sondern die Menschen, die nach Jeffersonville kommen. Wir sind durch die Gnade des Herrn hier. Heute Morgen möchte ich 3 Bibelstellen lesen. Für euch, die ihr sie aufschreibt, eine steht in 3. Mose 23, die anderen in Jesaja 18 und 27. Anstatt zu predigen, das werde ich heute Abend tun, so der Herr will, möchte ich heute Morgen über das Fest der 7 Posaunen lehren. Nun, dies ist der Monat, in dem das Fest der 7 Posaunen gefeiert wurde, welches der 7. Monat ist, das wäre der 15. Juli. Dies war nach dem levitischen Gesetz der Beginn des Festes der Posaunen. Wenn ihr etwas zum Schreiben habt, könnt ihr euch die Schriftstellen und Einzelheiten notieren, während wir sie durchnehmen. Eines ist mit dieser Versammlung, es ist heiß, doch daran haben wir uns im Laufe der Jahre gewöhnt. Vielleicht meint jemand, dass ich glaube, die Zeit hört auf, wenn wir dieses Gebäude betreten und wir wären schon teilweise in der Ewigkeit, weil ich die Leute immer so lange hier aufhalte. Das denke ich nicht, aber ich glaube, dass wir dem Kommen Jesu so nahe sind, dass ich jede Minute ausnutzen muss, in der ich die Menschen zusammen habe. Als ich vor einer Weile hierher fuhr und betete, ehe ich das Podium betrat, wie es jeder aufrichtige Prediger tut, dachte ich darüber nach, dass die herrlichste Zeit, die wir haben, diejenige ist, wenn wir hier zusammenkommen und die Menschen sich aus vielen Bundesstaaten, die hunderte von Meilen entfernt sind, hier versammeln, um Gemeinschaft um das Wort zu haben. Doch es wird bald eine Zeit kommen, wo dies alles nur noch eine schöne Erinnerung sein wird. Das stimmt. Diese Zeiten werden uns genommen werden. Deshalb müssen wir alles tun, was wir nur können, damit jede Minute zählt. Denkt jetzt darüber nach, während wir die Hitze dieses Vormittags ertragen müssen. Ihr wisst ja, dass jeder menschliche Körper schon Wärme ausstrahlt. Es ist beschwerlich für euch, doch ich möchte, dass ihr das Wort bekommt. Lasst uns beten, bevor wir lesen. Herr, fast jede Person, die hier ist und die Hände bewegen kann, könnte die Seiten der Bibel aufschlagen, doch es gibt heute Morgen nur einen unter uns, der sie uns aufschließen kann. Das ist der große Heilige Geist, der in unserer Mitte ist. Öffne uns das Wort, Herr, während wir lesen, wie du es den Jüngern, die sich auf dem Wege nach Emmaus befanden, erschlossen hast. Du fingst an, ihnen die Schrift auszulegen. Mögen wir, wie sie, als sie nach Jerusalem zurückkehrten, sagen können, wenn wir von hier gehen, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete? Wir bitten darum, im Namen Jesus. Amen. Lasst uns aus Ehrfurcht vor dem Worte aufstehen. Mein Thema heute Morgen ist das Fest der Posaunen. Ich möchte jetzt aus 3. Mose 23 von Vers 23 lesen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Teile den Israeliten folgende Verordnungen mit. Am ersten Tage des 7. Monats soll bei euch ein Ruhetag sein, ein Gedenktag mit Posaunenschall, eine heilige Festversammlung. Jetzt aus Jesaja 18 von Vers 1. Es steht in Verbindung dazu. Wehe dem Land des Flügelgeschwirrs jenseits der Ströme von Äthiopien, das da Boten entsandt hat auf dem Strome und in Rohrkähnen über den Wasserspiegel. Geht hin, ihr flinken Boten, zu dem hochgewachsenen und glatten Volk, zum Volk, das, seit es besteht, gefürchtet ist, zum Volk, das gewaltige Kraft besitzt und alles niedertritt, dessen Land von Flüssen durchzogen wird. Ihr Bewohner des Erdkreises allesamt und die ihr die Erde bewohnt, sobald man ein Panier auf den Bergen aufrichtet, so sehet hin. Und sobald man in die Trompete stößt, so horchet auf. Und Jesaja 27, 12 und 13. Und es wird an jenem Tage geschehen, da wird der Herr das Getreide dreschen von der Ähre des Euphratstromes bis zum Bach Ägyptens. Und ihr werdet einzeln gesammelt werden, ihr Kinder Israel. Und es wird an jenem Tage geschehen, da wird in eine große Posaune gestoßen, dann werden alle heimkehren, die Verlorenen in Assyrien und die Vertriebenen in Ägypten und den Herrn anbeten auf dem heiligen Berge in Jerusalem. Lasst uns noch einmal beten. Herr, segne diese Worte in unseren Herzen. Mögen unsere Gedanken und unsere Betrachtung gemäß deinem Willen sein. In Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Es gibt so vieles, was ein Pastor seiner Zuhörerschaft, die er liebt, den vielen Menschen aus verschiedenen Orten sagen möchte, doch die Zeit lässt es nicht zu. Während wir das Thema behandeln, möchten wir, dass ihr euch frei fühlt. Viele von euch stehen. Als ich kam, war im Saal und außerhalb schon alles voll, sogar an den Wänden im ganzen Gebäude. Deswegen, wenn ihr die Sitzplätze miteinander tauschen wollt, ist das in Ordnung. Nun, das Fest der Posaunen. Dies war eine Zusammenkunft Israels, bei der sie sich versammelten, bei diesem Fest der Posaunen. Nun, ich habe schon seit einiger Zeit darauf gewartet, über das Thema der sieben Posaunen aus dem Buch der Offenbarung zu sprechen. Jetzt werden wir das kurz betrachten, um den Grund darzulegen, weshalb ich zu dieser Zeit nicht darüber spreche. Es ist, weil der Heilige Geist mir jetzt nicht gestattet, über diese Dinge zu sprechen. Ich weiß, das klingt für Menschen mit viel Bildung und Wissen vielleicht sehr kindisch, doch bei einem Christen ist es anders. Wir folgen einzig und allein der Leitung des Heiligen Geistes. Ich beginne festzustellen, dass in den Predigten über die sieben Gemeindezeitalter schon das Muster und die Voraussage von allem ist, was Gott für die Gemeinden und durch die Gemeinden tun würde. Ihrer Stellung entsprechend wurden sie eingeteilt. In den ersten drei Kapiteln des Buches der Offenbarung wird all das geoffenbart, was mit der Gemeinde geschieht. Danach, vom dritten Kapitel bis zum 19. Kapitel der Offenbarung, ist von der Gemeinde nichts mehr zu sehen. Die Gemeinde wird im vierten Kapitel der Offenbarung hinaufgenommen und kehrt im 19. Kapitel der Offenbarung wieder zurück. Braut und Bräutigam kommen gemeinsam auf die Erde. Von Kapitel 19 bis einschließlich 22 betrifft alles das tausendjährige Reich und was danach sein wird. Zwischen dem 4. und dem 19. befasst sich Gott mit Israel. Als wir mit dem Buch der Offenbarung der Gemeinde, das beschreibt, was Gott in den 7 Gemeinden getan hat, die damals am Anfang als Schattenbild in Kleinasien bestanden, zum Abschluss kamen, offenbarte und erschloss uns der Heilige Geist alle Geheimnisse, wie er seine Gemeinde durch die Geschichte hindurchgebracht hat. Wenn ihr die Predigten über die 7 Gemeindezeitalter nicht auf Tonband habt, wäre es gut, wenn ihr sie euch besorgen würdet. Bald kommen sie auch als Buch heraus. Dabei haben wir es dann belassen und angenommen, dass wir nach einer Weile über die Siegel predigen werden und wussten noch gar nicht, was die Siegel beinhalten. Wie jeder Prediger hatte auch ich meine eigene Vorstellung. Ich habe vielleicht nachgelesen, was andere darüber gesagt haben und so viel wie möglich von ihren Abhandlungen, von ihren Schlussfolgerungen geglaubt. Ich habe das Buch von Herrn Uriah Smith, dem Lehrer der Adventisten, gelesen. Ich las seine Gedanken darüber und auch das Buch von Herrn Larkin. Oh, ich habe so viele ihrer Kommentare darüber gelesen. Doch irgendwie dachte ich, dass ich über verschiedene Stellen eine etwas andere Ansicht hatte. Einmal versuchte ich, über die 4 Reiter zu sprechen und predigte 4 Abende, an jedem Abend über ein Pferd. Doch ehe dies nun geschah, wurde mir eine Vision geschenkt. Dies wurde auf Tonband aufgenommen. Herren, ist dies die Zeit. Wie ihr alle wisst, dass ich nach Tucson, Arizona gehen sollte, und zwar in die abgelegene Wüste, in das Gebirge, wo ich mit einigen Brüdern war. Ich sprach darüber, dass ein lauter Knall ertönen würde und dass 7 Engel herabkommen würden. Ich dachte, es würde das Ende meines Lebens sein, daher sagte ich meiner Frau, dass sie bei Billy bleiben soll und auch was mit den Kindern geschehen soll und so weiter, bis wir uns auf der anderen Seite wiedersehen würden. Dann geschah es eines Morgens sehr früh, dass Gott mich in der Sabino-Schlucht rief. Ich stand mit erhobenen Händen da und betete, als ein Schwert in meine Hand fiel. Es ist euch bekannt. Ich stand dort und sah es an. Es war so natürlich, wie meine Hand jetzt ist. Ich wusste nicht, was es bedeutet. Es wurde mir übergeben, indem eine Stimme sagte, »Dies ist das Schwert des Königs.« Später, als der Engel des Herrn es offenbarte, war es das Wort in der Hand. Direkt danach erschienen die Engel des Herrn und sprachen von den 7 Siegeln. Ich sollte hier nach Jeffersonville zurückkommen und über die 7 Siegel predigen. Wenn ich je etwas sagte, das inspiriert war, so war es das. Dort, wo der Engel des Herrn uns begegnete, wurde die Bibel zu einer neuen Bibel. Dort wurde alles geöffnet und offenbart, was die Reformer und die anderen ausgelassen hatten. Es war die vollständige Offenbarung Jesu Christi, ganz und gar neu für uns, jedoch vollkommen und genau in Übereinstimmung mit der Schrift. Das war das Wort, das schon immer gewesen ist. Ich wurde so inspiriert und geleitet. Als es dann um diesen Teil hier ging, über die 7 Posaunen zu predigen, dachte ich, ich werde gar nicht versuchen, mir irgendwelche Gedanken darüber zu machen, sondern einfach die Zeit abwarten und es mir von ihm offenbaren lassen. Als ich nun gestern in den Raum ging und mich über das Warum fragte, Verzeihung, es war vorgestern, tat der Heilige Geist mir dies kund, um mir den Grund zu zeigen, warum es für die Gemeinde in dieser Zeit gar nicht nützlich ist, weil es überhaupt nichts mit der Gemeinde zu tun hat. In den 7 Siegeln wurden die verborgenen Geheimnisse Christi vollständig geoffenbart. Zuerst wurden die 7 Gemeindezeitalter geoffenbart. Ihre Reihenfolge und ihr Verlauf wurden in Übereinstimmung mit der Geschichte und der Bibel dargelegt. Wir stellten fest, dass wir uns in Laodicea, dem letzten Gemeindezeitalter, befinden, welches das verdorbenste aller Gemeindezeitalter seit dem ersten von Ephesus ist. Es war ein großes Zeitalter. Der Heilige Geist gab mir eine Vision und ich sah, was geschehen ist. Vor 2 Jahren habe ich an der Tafel aufgezeichnet und es ist dort angebracht worden, wie das Licht auf Erden immer mehr abnahm. Es entsprach der Art und Weise, wie das Licht des Evangeliums auf die Erde kam, wie es strahlte und schwächer wurde. Zu der Zeit wusste ich noch nicht, was es bedeutete und wie es sein würde. Dann aber hatte die große ökumenische Bewegung eine Zusammenkunft mit Rom. Rom ist die Mutter aller Organisationen. Der Papst verließ den Vatikan und besuchte zum ersten Mal in der Geschichte Jerusalem und andere Städten. Und Jerusalem ist von alters her der Sitz unserer Religion. An diesen Sitz begab sich der Papst aus Rom, welcher zu allen Zeiten der größte Feind der Gemeinde war. Er verließ Rom, um nach Palästina, Jerusalem, zu kommen. Wir sehen es, obwohl ich selbst ungeschult bin, Mühe mit den Worten habe und sie kaum aussprechen kann. Ich habe immer in Schattenbildern und Beispielen aus der Natur gelehrt. Die Natur verläuft naturgemäß. Die Natur ist von Gott. Wenn ihr euch die Zeit nehmt, das Vieh auf der Weide zu beobachten, wenn es sich in einer Ecke der Weide versammelt, dann könnt ihr eure Angel aus dem Wasser nehmen, denn die Fische werden nicht beißen. Ihr werdet keine fangen, wenn das Vieh ruht, es sei denn, ihr werft eure Angel direkt dort hinein, wo die Fische ruhen. Wenn es sich aber erhebt, um zu weiden, dann gebt Acht. Zur selben Zeit, wenn das Vieh ruht, fliegen die Vögel auf die Bäume, sie hören auf zu fressen. Das ist die Natur. Alles stimmt überein. Beachtet, gleichzeitig fliegen die Bienen über ihren Honig hinweg. Sie sammeln ihn dann nicht. Die gesamte Natur ist in Übereinstimmung. So wie wir sehen, dass ein Baum seine Blätter abwirft. Nicht mehr lange, in den nächsten Monaten, dann werden wir sehen, wie der Baum sein Laub verliert und das Leben, der Saft, geht hinunter in die Wurzeln. Das Laub fällt auf den Boden und verrottet. Und das Calcium und die Pottasche, die sich in den Blättern befinden, werden im Boden verrotten. Was ist passiert? Das Leben ist schon vorausgegangen, wird sie wieder in sich aufnehmen und die Blätter neu hervorbringen. Es ist Tod, Beerdigung und Auferstehung. So ist es mit der ganzen Natur. Der Mond ist die Ehefrau der Sonne. Der Mond ist das geringere Licht. Wenn die Sonne untergegangen ist, strahlt der Mond in ihrer Abwesenheit das Licht auf die Erde. Das ist ein Sinnbild auf die Gemeinde. Als der Papst, der alte Feind der Gemeinde, sich aufmachte und nach Jerusalem kam, welches der Sitz der Gemeinde ist, nun das neue Jerusalem und das alte Jerusalem, wurde berichtet, dass vorher eine totale Mondfinsternis eintrat. In den Tageszeitungen der ganzen Nation, wir haben ein Exemplar dort angebracht, war abgebildet, wie der Mond sein Licht verlor und dunkel wurde. Und es ist ein Phänomen, dass der Mond am Himmel genauso abgebildet wurde, wie das, was der Heilige Geist mich hier vor 2 Jahren aufzeichnen ließ. Es zeigt die Verfinsterung. Dort waren 6 Aufnahmen. Ich zeichnete auch die 7. auf, weil im 7. Gemeindezeitalter nur noch ein wenig Licht übrig geblieben ist. Das ist, wo Jesus an die Tür klopft. Es geht jedoch in totale Finsternis über. Welch ein Bild! Was für eine Botschaft von Gott selbst, dass diese Dinge die Wahrheit sind. Als erstes bezeugte er es in seinem Wort, dann durch den Geist auf der Plattform und anschließend bekräftigte er es noch am Himmel. Daran ist kein Fehler. Die Siegel und die Zeitalter sind in vollkommener Übereinstimmung. Gott legt in diesem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, durch übernatürliche Zeichen und Wunder mit dem Wort und durch die Geschichte Zeugnis davon ab. Es ist schwer für die Gemeinden, dieses zu sehen. Es ist für die Denominationen schwer, es zu sehen. Sie meinen immer, dass man versucht, die Menschen auszuschimpfen. So ist es nicht. Man versucht nur, die Menschen zu warnen. Man will doch nicht böse zu ihnen sein, sondern versucht, sie vom Bösen wegzubekommen. Es sind nicht die Menschen in den Organisationen, es ist das System, in dem sie sich befinden, wodurch sie verdammt sind. Die Katholiken, Protestanten, Juden und die anderen sind aufrichtige, ehrliche Menschen. Es sind alles Menschen. Die Nonnen gehen doch nicht ins Kloster, um schlechte Frauen zu werden. Sie gehen dorthin, weil sie gut sein möchten. Sie versuchen, Gott näher zu kommen. Doch es ist das System, das sie verdirbt. Die Menschen schließen sich den Gemeinden doch nicht an, um schlecht, sondern um gut zu sein. Es ist aber das System der Kirchen, das sie vom Wort und den Prinzipien Gottes, die für diese Zeit festgelegt wurden, wegzieht. Erinnert euch, Gott ist das Wort. Jedem Zeitalter, das auf Erden sein würde, hat er einen gewissen Teil des Wortes zugedacht. Er hat es für die Gemeindezeitalter bestimmt. Die sieben Siegel haben alles darüber geoffenbart. Warum waren noch Geheimnisse verborgen geblieben? In Offenbarung 10 finden wir, dass am Ende der Botschaft des siebten Engels diese Geheimnisse, die verborgen waren, geoffenbart würden. Offenbarung 10, 1 bis 7. Beachtet, der Grund liegt darin, dass es während der Zeitalter keine Propheten gab. Die Bibel sagt, dass Gott nichts tut, es sei denn, er offenbart es seinen Propheten, seinen Knechten, den Propheten. Das Wort des Herrn erging in allen Zeitaltern immer an die Propheten, nie an ein System, nie an eine Gruppe. Nie hat Gott eine Gruppe gebraucht. Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich organisierte, verließ Gott sie und kehrte nie wieder zurück. Forscht in der Kirchengeschichte nach, ob das stimmt oder nicht. Wir haben das bereits getan. Niemals verhandelt er mit einem System oder einer Gruppe, nachdem sie sich organisiert hat, denn sie ist gegen Gott. Während der Zeit der Reformationen traten Reformatoren auf. Die sieben Siegel bestätigten das. In den letzten Tagen aber sollte es wieder geoffenbart werden, denn wir sehen in der Schrift in Maleachi 4, es sollte eine Salbung herabkommen und den ursprünglichen Glauben wieder zurückerstatten. Der Glaube der Menschen sollte zum ursprünglichen Pfingsten, zum Glauben der Väter, zurückgebracht werden. Wir befassten uns mit Elia, der zuerst auftrat, und ebenfalls mit Elisa, der ihm folgte. Dann befassten wir uns mit Johannes den Täufer, welcher der Elia jener Zeit war, und mit der Verheißung für einen weiteren in dieser Zeit. Johannes der Täufer war nicht der Elia von Maleachi 3,23, sondern der Elia von Maleachi 3, Vers 1. So hat es Jesus gesagt, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her, der den Weg bereiten soll. Wir stellten fest, dass er derjenige war. Nachdem wir das getan und diese Stellen gefunden haben, erkennen wir auch, dass der gesamte Rest der Schrift, die ja von Gott inspiriert ist, uns offenbart, dass wir in den letzten Tagen leben. Wenn ich mit der Pfingstbotschaft käme, würde ich mich im Gemeindezeitalter von Laodicea befinden, und das wäre nicht richtig. Das ist der Grund, weshalb Wesley nicht die Botschaft Luthers übernehmen konnte. Luther trat in einem Gemeindezeitalter auf und Wesley in einem anderen. Wenn Jesus mit der Botschaft Moses aufgetreten wäre, hätte es nicht funktioniert. Wenn Mose mit der Botschaft Noahs gekommen wäre, hätte es nicht funktioniert. Doch Gott hat seinem Volk für jedes Zeitalter einen gewissen Teil der Schrift bestimmt. Ehe jedoch das Zeitalter anbricht, haben die Gemeinden es so durcheinander gebracht, dass sie die Orientierung verloren haben. Aus diesem Grund erkannten sie nicht, dass Jesus der Sohn Gottes war. Ihre Überlieferungen hatten ihre Augen verblendet, doch er war ganz genau im Einklang mit der Schrift. So war es auch mit den Propheten. Jesus sagte, »Wer von euch, von euren Vätern, hat die Propheten, die zu euch gesandt wurden, nicht gesteinigt?« Gott sendet seine Propheten, und der Prophet ist das kundgewordene, lebendige Wort Gottes. Jesus sagte, »Wie könnt ihr mich verurteilen, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn, wenn schon in eurem eigenen Gesetz steht, dass diejenigen, an die das Wort Gottes erging, das waren die Propheten, Götter genannt wurden, und sie sind es, denn die Schrift kann nicht gebrochen werden.« Er sagte, »Wie könnt ihr mich dann verurteilen?« Sie waren ein Teil des Gesetzes, sie waren ein Teil des Wortes Gottes, Jesus jedoch war die Fülle des Wortes Gottes. Der gesamte Erlösungsplan, die ganze Fülle Gottes, war in ihm. Während der Gemeindezeitalter taten sie das Gleiche. Durch die sieben Siegel sollen alle Geheimnisse, die während dieser Zeit verborgen blieben, weil wir ohne Propheten waren, geoffenbart werden. Das Wort kommt nicht zu Reformern, sondern zu Propheten. Gott ist unveränderlich. In Maleachi 3 sagt er, ich bin Gott und ändere mich nicht. So wie Gott etwas zum ersten Mal tut, so tut er es immer. Gott beschloss, den Menschen im Garten Eden durch das vergossene Blut eines Unschuldigen zu retten und hat es seitdem nie geändert. Er kann es nicht ändern. Wir versuchen es durch Bildung, Gebäude, Systeme, Denominationen, Ethik und alles Mögliche, doch alles hat versagt. Es gibt nur einen Ort, wo Gott dem Menschen begegnet, das ist unter dem Blut des Unschuldigen. Nur durch das Blut. Das war seine erste Entscheidung. Wir fassen einen Entschluss und im nächsten Jahr besinnen wir uns eines Besseren. Im nächsten Jahr haben wir eine bessere Idee. Bei Gott kann das nicht sein. Er ist unendlich. Seine erste Entscheidung ist vollkommen. Sie kann durch nichts bewegt werden. Ich kann dazu lernen, denn wir sind begrenzt. Ich kann dazu lernen und auch ihr, Gott aber, kann nichts dazu lernen. Er ist von Anfang an vollkommen gewesen. Deshalb könnt ihr eure Seele auf seiner ersten Entscheidung ruhen lassen. Es ist so, wie die Bibel sagt. Eines Tages wird Gott die Welt richten und die Katholiken behaupten, dass er sie durch die katholische Kirche richten wird. Wenn das so wäre, durch welche katholische Kirche? Die eine unterscheidet sich von der anderen. Wenn sie durch die protestantische gerichtet werden sollte, durch welche protestantische Kirche? Sie unterscheiden sich alle voneinander. Es wäre verwirrend. Niemand wüsste, woran er sich halten sollte. Wenn die Methodisten im Recht sind, dann sind die Baptisten verloren. Wenn die Protestanten im Recht sind, dann sind die Katholiken verloren. Sind die Katholiken im Recht, dann sind die Protestanten verloren. Doch die Bibel sagt, dass er die Welt durch Jesus Christus richten wird, und er ist das Wort. Also wird er sie gemäß dem Wort richten. Alle Denominationen sind vom Wort abgewichen und machen ihre eigenen Glaubensbekenntnisse. Ich bitte darum, dass mir irgendjemand beweist, wo sie das volle Wort nehmen. Sie können es nicht, weil sie von einem menschlichen System beherrscht werden, wo Menschen sind. Gott hat nie anders als nur mit einer Person auf einmal verhandelt. Er hatte noch nicht einmal zwei Propheten zur selben Zeit, sondern nur einen. Gott möchte einen Mann in seine Hand bekommen. Er befasst sich nicht mit deiner Organisation, er befasst sich mit dir. Auf dieser Grundlage kommen wir jetzt zu dem Fest der Posaunen, den verborgenen Geheimnissen. Es ist verheißen worden, dass es so sein sollte, deshalb musste es auch so geoffenbart werden. Doch damit es in dieser letzten Zeit geoffenbart werden konnte, um genau das zu erfüllen, was ich gerade gesagt habe, Maleachi 3, 23, Lukas 17, 30, Hebräer 13, 8 und 4, 12 und viele dieser Schriftstellen, die davon sprechen. Falls das manchen von euch fremd ist, darf ich sagen, dass Gott sich den Menschen immer durch Prophetie zu erkennen gibt. Die Juden wussten zu allen Zeiten, dass sie ihren Propheten glauben sollten. Er sagte, wenn einer unter euch ist, so rede ich der Herr zu ihm durch geistliche Träume und Visionen, und wenn das, was er ankündigt, eintrifft, dann sollt ihr auf ihn hören. Darin versagten sie jedoch und erkannten Jesus nicht, sondern stuften ihn als etwas anderes ein. Sie bezeichneten ihn als bösen Geist, als Beelzebub, weil er imstande war, die Gedanken ihrer Herzen zu erkennen. Wir aber wissen, dass gerade dies das Zeichen des Wortes ist. In Hebräer 4,12 steht, dass das Wort Gottes schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist und die Gedanken und Regungen des Herzens unterscheidet. Wenn er, der Heilige Geist, auf euch kommt, wird er euch an alles erinnern, was ich gesagt habe, und euch das Zukünftige verkündigen. Nachdem Gott vor Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet in seinem Sohn Jesus Christus, Hebräer 1. Derselbe Gott ging nur von den Propheten zum Sohn über. Das ist alles. Es ist immer dieselbe Botschaft, die gleiche Art, in der es geschieht. Es ist geweissagt worden, dass sich die Gemeinden in dieser Verfassung befinden würden, jedoch wieder in Ordnung gebracht werden müssen. In Maleachi 3, 23 sagte er, dass er den Propheten Elia senden und die Menschen wieder zurückbringen würde. Beachtet, direkt nach seiner Botschaft wird eine Zeit kommen, in der die Welt verbrennt und die Gerechten werden auf der Asche ausziehen. Sollte irgendwo auf der Welt ein Theologe diese Predigt auf Tonband hören, dann ist das an ihn gerichtet. Wenn du meinst, dass sich dies auf Johannes bezog, bedenke, dann stimmt die Schrift nicht, denn nach der Botschaft des Johannes verbrannte die Welt ja nicht. Jesus hat die Menschen bei seinem Kommen auch nicht in das tausendjährige Reich gebracht, doch er hat verheißen, es zu tun, nachdem der Geist Elias noch einmal auf Erden war. In Maleachi 3 im zweiten Teil sehen wir, dass dies geschehen soll, um was wieder zu erstatten? Den Glauben der Menschen zu den Vätern am Anfang, der Pfingstlehre, den Vätern am Anfang. Er wird die Menschen wieder den Vätern zuwenden. In Lukas 17,33 finden wir, dass Jesus davon spricht, wie es in diesen Tagen sein wird, wenn er kommt. Jesus sagte, wie es in den Tagen Lots zugegangen ist, Ebenso wird es auch sein, wenn der Menschensohn wiederkommt, wenn der Menschensohn geoffenbart wird. Beachtet, er kam in drei Sohnesbezeichnungen: als Menschensohn, als Sohn Gottes und als Sohn Davids. Als Menschensohn musste er kommen, weil er ein Prophet war. Jehova selbst nannte die Propheten Menschensohn. Jesus hat nie in Bezug auf sich selbst vom Sohn Gottes gesprochen. Er bezeichnete sich selbst immer als Menschensohn. Beachtet, damals offenbarte er sich als Prophet, als Seher. Er sagte: Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt es nicht. Auf ihn traf jede Beschreibung zu, die in der Schrift von ihm gegeben worden war. Sogar auf seinen Tod, sein Begräbnis, seine Auferstehung, seine Kreuzigung, seine Geburt, auf alles. In seinem Werk entsprach er der Beschreibung des Sehers, des Menschensohnes. Beachtet jetzt, durch die Gemeindezeitalter hindurch wurde er als Sohn Gottes geoffenbart. Gott ist Geist, der Heilige Geist. Er offenbarte sich während der Gemeindezeitalter unter den Menschen in der Versammlung als der Heilige Geist. Wir stellen fest, dass er im letzten Gemeindezeitalter, dem in Laodicea, aus der Gemeinde getan wurde. In keinem anderen Zeitalter, außer im Laodicea-Zeitalter, wurde er hinausgetan, denn sie sagten: Wir sind reich und haben an nichts Mangel. Du weißt nicht, dass gerade du, elend und erbarmenswert, arm, blind und nackt bist und es nicht weißt. Er wurde aus dem Gemeindezeitalter hinausgetan. Gemäß Lukas 17 sagte er: Wie es war in den Tagen Sodoms, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Er las genau das gleiche erste Buch Mose, das auch wir lesen. Beachtet, was in Sodom geschah. Worum ging es in Sodom? Es gibt immer drei Gruppen von Menschen. Dort war Abraham, die Auserwählten und Herausgerufenen, die sich außerhalb Sodoms befanden. Dort war Lot, das Gemeindemitglied oder der Mann der Denomination. Er wurde Teil jener Welt, indem er Bürgermeister der Stadt war. Er saß als Richter im Stadttor, das kommt einem Bürgermeister gleich. Und dann waren dort noch die Sodomiten selbst. Als Abraham sich zur Mittagszeit unter der Eiche befand, kamen drei Engel zu ihm. Zwei gingen dann nach Sodom, predigten das Evangelium und versuchten, sie herauszurufen. Sie gingen nicht darauf ein, sie waren verdreht. Lot, seine Frau und die beiden Töchter waren die einzigen, die sich auf den Weg machten, doch die Frau wurde zu einer Salzsäule. Der eine aber, der bei Abraham blieb und mit ihm sprach, den nannte Abraham Elohim, den allmächtigen Gott. In 1. Mose 1 heißt es: Im Anfang schuf Gott. Elohim, der Allmächtige, in sich selbst Existierende. Abraham nannte ihn Elohim. Er setzte sich, aß und trank mit Abraham. Er war in menschlichem Fleisch. Beachtet, was für ein Zeichen er Abraham gab. Sie warteten darauf, dass ein Sohn käme, der verheißene Sohn Isaak. 25 Jahre lang, auf ihrer langen Reise, hatten sie darauf gewartet. Jetzt waren sie am Ende der Reise. Gott hatte sich in verschiedener Gestalt geoffenbart, wie er es auch in den Gemeindezeitaltern tat. Durch Licht, hörbar und so weiter hatte er zu Abraham gesprochen. Doch direkt bevor der verheißene Sohn kam, wir haben es ja bereits behandelt und ihr wisst, dass dies nur eine Wiederholung ist, um euch klarzumachen, dass er den Leib Abrahams und Sarahs sofort danach verwandelte, damit sie den Sohn haben konnten. Beachtet, das letzte Zeichen, das sie empfingen, ehe der Sohn kam, bestand darin, dass Jehova in Gestalt eines Mannes zu ihnen sprach. Dass es Jehova war, erkannten sie daran, dass er sagte: Abraham, nicht Abram, denn nur einige Tage vorher hatte Gott seinen Namen abgeändert. Wo ist deine Frau Sarah? Nicht S-A-R-A-I, sondern S-A-R-A-H, Fürstin. Abraham antwortete: Sie ist im Zelt hinter dir. Er sagte: Ich, das ist ein persönliches Fürwort, ich werde dich entsprechend meiner Verheißung besuchen. Zur Zeit des Lebens, in den folgenden 28 Tagen, wird mit Sarah etwas geschehen sein. Sarah befand sich im Zelt, lachte in sich hinein und dachte in ihrem Herzen: Wie kann das sein? Jetzt, nachdem ich alt bin, sollte ich noch an Vergnügen mit meinem Eheherrn Abraham denken, der ja auch alt ist? Der Engel oder der Mann sagte, warum hat Sarah dies in ihrem Herzen gesagt, im Zelt hinter ihm? Warum sagte sie, dass diese Dinge nicht sein können? Seht, ein Mann befand sich wie ein Prophet in menschlichem Fleisch, und dennoch war es Elohim, der die Gedanken im Herzen Sarahs offenbarte, die hinter ihm war. Jesus sagte, wie es war in den Tagen Lots, so wird es sein, wenn das Ende der Welt kommt, wenn der Menschensohn, nicht der Sohn Gottes, wenn der Menschensohn offenbart wird. Das war nicht während der Zeitalter. Seht ihr, wie vollkommen die Schrift übereinstimmt? Wir leben jetzt darin. Die Geheimnisse, die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus und weg von der Einheitsidee und diese anderen Dinge. Es war der Heilige Geist, der dieses bewirkte. Er hat es vollkommen gezeigt. Auch die wahre Taufe des Heiligen Geistes, das Zeichen und alles andere wurde geordnet. Jeder Reformator und alles andere wurde vor unseren Augen auf den rechten Platz gestellt. Es ist nicht in einem abgelegenen Winkel, sondern auf der ganzen Welt bekannt. Jesus, der Sohn Gottes, offenbart sich durch die Schrift und macht die Schriftstellen, die für diese Zeit vorherbestimmt sind, lebendig, so wie es für jene und alle anderen Zeiten gewesen ist. Dies zu glauben, ist der Beweis des Heiligen Geistes. Gerechtigkeit. Man kann nicht verkündigen, dass der Beweis des Heiligen Geistes einfach darin besteht, wenn jemand zum Gottesdienst kommt. Wenn ihr das tut, dann hätten es auch die Pharisäer gehabt. Man kann nicht verkündigen, dass es Schütteln oder Springen wäre. Wenn es so wäre, dann haben es auch die Heiden. Wenn ihr sagt, das Zungenreden sei es, in welcher Teufelsanbetung gibt es kein Zungenreden? Nennt mir eine. Bruder Jackson aus Afrika sitzt hier. Er könnte es euch erzählen. Ich war in den Indianerreservaten und sah, wie Hexen und Zauberer sich schnitten, wie ihr eigenes Blut floss und wie sie in Zungen redeten und der Hexenmeister es auslegte. Ich sah zu, wie man einen Bleistift hinlegte, der dann von selbst in einer unbekannten Sprache schrieb. Das also ist es nicht. Was ist dann der wahre Beweis? Jesus sagte, dass ihr glaubt, dass ich es bin, und er ist das Wort. Warum begriffen sie es nicht? Weshalb erfassten die Juden es nicht? Sie waren gerechte Menschen, gute Menschen, sie waren heilige Männer. Dort waren alle Arten von Menschen, doch nur wer dazu vorherbestimmt ist, das Wort zu hören, erfasst es. Wie wisst ihr, ob es das Wort ist? Jeder stellt in Anspruch. Es ist die bestätigte Verheißung der Bibel für das Zeitalter. Da habt ihr es. Dann kommt ihr dahin zurück, wo der Heilige Geist ist. Beachtet in ein paar Minuten, was der Schall der Posaune verkündigt. Seht, wer kann die Posaune des Evangeliums hören? Denkt daran, diejenigen, die in den befestigten Städten waren, konnten im Halljahr nicht heraus. Nein, sie waren innerhalb der Mauern und blieben dort. Es ging vorüber, sie wurden gekennzeichnet und blieben für den Rest ihres Lebens Sklaven. Gebt Acht, während wir all diese Muster betrachten. Nun, das behandelt Maleachi 3, 23 und Hebräer 13, 8. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er bleibt für immer das Wort, das sich verwirklicht. Genau das hat er den Propheten kundgetan. Prophet bedeutet nicht nur Seher, jemand, der etwas voraussagt, es bedeutet ein Offenbarer des Wortes, das in seinem eigenen Leben geschrieben wird. Seine eigenen Werke offenbaren und bestätigen das Wort für die entsprechende Zeit, wie bei Noah, der die Arche baute, bei Mose dort und so weiter, bei jedem Propheten, das verheißene Wort für jene Stunde. Wir wissen, dass er bei uns ist. Wir glauben es. Wir sehen, dass sein Wort bestätigt worden ist, durch Fotoaufnahmen, durch die Schrift und durch Bestätigungen am Himmel, auf Erden. Auch alles andere, was er gesagt hat, ist jedes Mal eingetroffen. Ihr alle aus den verschiedenen Teilen des Landes und der ganzen Welt seid verpflichtet, mir zu schreiben und zu sagen, wo es auch nur einmal nicht gestimmt hätte. Wort für Wort ist es genau eingetroffen. Das ist eine Verheißung. Weshalb sollte er in diesen letzten Tagen erscheinen? Wenn ihr Tonbandzuhörer zurückgeht zu Der Brautbaum, werdet ihr feststellen, dass Christus der Baum des Lebens im Garten Eden war. Der erste Adam fiel, und der zweite Adam wurde um der Sünde willen dem Tode preisgegeben. Man schlug ihn an ein römisches Kreuz. Daraus ist der Brautbaum hervorgegangen. Er hat es verheißen, und wir sehen es in der Schrift. Nun, um die Braut zu bekommen. Wie bei einer Pyramide, die von der großen Fläche, von Luther, Wesley und der Pfingstbewegung aus, immer schmaler wird. Der Schlussstein an der Spitze passt genau und alle Steine sind vollkommen zusammengefügt. Wir wissen immer noch nicht, wie sie das bei der Pyramide damals fertig brachten, doch sie sind vollkommen zusammengefügt. Wir machen jetzt keine Pyramidenlehre. Henoch und seine Zeitgenossen damals erbauten sie. Als ein Symbol steht sie da. Genau wie der Sonnenauf- und Untergang, wie der Baum die Blätter fallen lässt, die dann wieder zurückkommen, wie die Fische und das Vieh und alles andere etwas veranschaulicht, so ist auch die Pyramide ein Symbol. Geht einmal in die Prophetenkammer und seht euch die 7 Stufen an. Wo empfing der Wächter die Aufforderung, den Ankömmling in die Gegenwart des Königs zu bringen? Am obersten Ende der Stufen, auf der 7. Stufe. Das zeigt, dass derselbe Geist, der auf Johannes war, wiederkommen muss. Er stellte den Messias vor, er war größer als alle anderen Propheten, denn er machte ihn bekannt. Wir müssen wieder dahin kommen, dass etwas geschieht, wodurch der Messias vorgestellt wird. Wie werden die Menschen, die ihm glauben, es erkennen? Nur wenn sie fortwährend im Worte bleiben, um zu wissen, wer er ist. Daniel sagte: Die Weisen werden Verständnis haben, die Törichten und Unweisen jedoch werden es nicht erkennen. Sie werden ihren Gott erkennen. Nun, er sagte, dass es deshalb in den letzten Tagen in Erscheinung treten wird, damit die Menschen zum Wort zurückgebracht werden, so dass die Braut ihren Ehemann erkennt, ihren Gatten, das geoffenbarte Wort. Deshalb muss dieses geschehen. Es war nicht bei den Reformatoren, nicht bei Luther, Wesley oder den Pfingstlern und jenen. Die Schrift macht klar, dass es nicht stattgefunden hat. Doch es wird kommen. Das ist seine Verheißung für dieses Zeitalter. Wir leben in dem Zeitalter, in welchem sein Kommen sein wird. Sie muss in ihm identifiziert werden. Jede Frau muss mit ihrem Mann identifiziert werden, denn die beiden sind eins. Die Braut Christi muss mit ihm identifiziert werden, denn die beiden sind eins. Und er ist das Wort, keine Denomination, das Wort. Wir sollen Kinder des Lichtes sein, und das Licht ist das Wort, das zum Licht für dieses Zeitalter gemacht wurde. Wie erkennen wir das Licht? Nur daran, dass es vom Worte kommt. Das Wort, welches Fleisch geworden ist, ist das Licht des Zeitalters. Ihr müsst es nur sehen. Die Bibel bezeugt es so. Die Menschen damals sahen Jesus an und sagten: Wer ist dieser Mensch überhaupt? Er ist doch dort als uneheliches Kind geboren worden. Nun, sein Vater und seine Mutter sind doch dies und das. Und doch kannten sie ihn nicht. Wenn sie die Schrift gekannt hätten, dann hätten sie ihn erkannt. Er sagte es. Sie sagten: Wir sind Jünger von Mose. Er antwortete: Wenn ihr Mose erkannt hättet, hättet ihr auch mich erkannt, denn Mose schrieb von mir. Dennoch waren sie zu blind, um es zu sehen. Seht ihr, wie demütig es ist? Außerhalb aller Gruppen, Denominationen und Glaubensbekenntnissen und dergleichen kam Gott ins Fleisch, nahm die Gestalt eines Menschen an und wurde ein Verwandtschaftserlöser. Sie muss mit ihm identifiziert werden. Wir sind eingeladen, Kinder des Lichts zu sein und im Licht zu wandeln. Ich erinnere mich an eine Versammlung, die ich vor kurzem in Kentucky hatte. Als ich nach dem Gottesdienst herauskam, traf ich einen alten Mann, der eine Laterne in seiner Hand hatte. Er gehörte zu einer Gemeinde, die nicht an Heilung und dergleichen glaubt, und er sagte: Bruder Branham, ich stimme mit dir nicht überein. Ich sagte: Nun, du hast das Recht dazu. Er sagte: Weißt du, ich nehme nichts an, was ich nicht sehe. Ich muss es ganz klar sehen. Ich sagte: Hast du denn Gott jemals klar vor dir stehen sehen? Natürlich glaubte er nicht an Visionen und diese Dinge. Er antwortete: Nein. Nun, sagte ich, dann bist du kein Gläubiger und ich kann nicht mit dir sprechen. Wir schauen auf das, was Gott verheißen hat, und halten daran fest. Er sagte: Wie soll man sich das vorstellen? Komm heute Abend zu mir nach Hause, dann sprechen wir darüber. Ich entgegnete: Ich würde gerne, kann aber nicht. Wo wohnst du? Er antwortete: Man geht einfach über diesen Berg hier. Ich sagte: Wie kommst du dorthin? Du siehst dein Haus doch nicht. Er sagte: Ein Pfad führt über den Berg. Ich sagte: Aber du siehst den Pfad nicht. Er sagte: Nun, ich habe eine Laterne. Ich sagte: Der Schein der Laterne reicht nicht bis zum Haus. Oh nein, aber der Pfad führt bis zum Haus. Die Laterne erleuchtet immer nur einen Schritt. Wir wandeln in dem Licht, dem herrlichen Licht, und kommen dir Schritt für Schritt näher her. Ja, Kinder des Lichts, nehmt sein Wort an, geht vorwärts, und ihr seht, wie sich immer mehr entfaltet. Wendet euch nicht davon ab, ganz gleich, was jemand sagt. Verbleibt darin und wandelt damit. Gebt Acht, wie es sich entfaltet und offenbart. Das Wort ist ein Same, im richtigen Boden wird ein Same nach seiner Art hervorbringen. Beachtet, gemäß Offenbarung 10,1-7 sollen der Braut durch den Botschafter der Gemeinde zu Laodicea alle Geheimnisse geoffenbart werden. Hat jemand von euch eine überarbeitete Ausgabe der Bibel? Wenn ja, dann werdet ihr merken, dass es dort, wo Engel steht, in der Fußnote der Adler heißt. Der Botschafter an die Gemeinde zu Laodicea, Offenbarung 10,1-7. Er sagte, dass er ihn an jenem Tag herabkommen sah, und er verzehrte das kleine Buch. Er setzte einen Fuß auf das Land, den anderen auf das Meer, und schwur dann bei dem, der in alle Ewigkeit lebt, dass die Zeit nicht mehr sein wird. Als er das tat, ließen die sieben Donner ihre Stimmen erschallen. Als die sieben Donner geredet hatten, sagte Johannes, dass er es aufschreiben wollte, doch er sprach, schreibe es nicht auf, seht ihr, und er versiegelte es. Jemand sagte zu mir, nun, die sieben Siegel, Bruder Branham, die in den letzten Tagen geoffenbart werden, beinhalten ein großes Geheimnis, wie wir Gott näher kommen. Nein, das kann nicht sein. Wenn jemand von den Worten dieses Buches der Weissagung etwas wegnimmt oder etwas hinzufügt, dann wird dessen Teil vom Buch des Lebens genommen. Es ist das, eine Offenbarung der Dinge, die in der Vergangenheit nicht verstanden wurden. Es ist bereits hier niedergeschrieben, es steht hier drinnen. Es bedeutet, das zu offenbaren, was bereits geschrieben steht. Seht ihr? Denn ihr könnt nicht eine Sache hinzufügen, noch ein Wort davon wegnehmen. Im ersten Kapitel der Bibel, in 1. Mose, es ging nicht darum, dass eine Frau es nicht geglaubt hätte, aber sie ließ zu, dass Satan ihr ein Wort verkehrt deutete, ihr werdet sicherlich. Dadurch wurden alle diese Schwierigkeiten verursacht. Es war Gott, der gesprochen hatte, es war Gottes Wort. Im letzten Kapitel der Offenbarung sagt Jesus selbst, derselbe Gott, wenn jemand ein Wort wegnimmt oder ein Wort hinzufügt. Dies ist die vollständige Offenbarung Jesu Christi. Und die sieben Siegel verbargen die Geheimnisse, was dies alles war, und sie sollten am letzten Tag geöffnet werden, im Gemeindezeitalter zu Laodicea, am Ende der Zeit. Dank sei Gott, dadurch kommt die Botschaft an die Gemeinde zum Abschluss. Dadurch wird es beendet. Wenn sie zurückblicken und sehen, was war und wohin alles gekommen ist, das beendet es, das Zeitalter der Gemeinde. Gebt nun Acht! Durch die Posaunen, über die wir sprechen, wurden die Menschen entweder zu einem Fest oder zu einem Krieg, zu einer besonderen Person, einem heiligen Tag oder etwas Ähnlichem zusammengerufen. Ihr sagt, zu einer Person? Jawohl. Oder auch zum Halljahr, zur Verkündigung der Freiheit, dass sie zurückkehren konnten. Nun, wir könnten uns einen ganzen Vormittag nur mit dieser Sache befassen. Doch jetzt gehen wir zu den Posaunen über. Ihr habt nun die Grundlage der Siegel und der Gemeinde, jetzt gehen wir zu den Posaunen über. Wenn die Posaune ertönte, bedeutete das entweder Krieg oder einen Festtag. Die Posaune bedeutete auch, die Menschen zusammenzurufen. Paulus sagte, wenn eine Posaune nur einen undeutlichen Schall hören lässt, wer wird sich da zum Kampfe bereit machen oder für den Frieden oder was auch immer? Wer weiß dann Bescheid? Man muss wissen, weshalb die Posaune ertönt. Wenn deshalb heute die Posaune erschallt, sehen wir etwas auf Erden, irgendwo gibt es große Schwierigkeiten. Jeder weiß das. Alle werden zu Neurotikern. Die ganze Welt ist neurotisch. Wir wissen, dass etwas nicht stimmt. Im Pentagon und überall ist etwas nicht in Ordnung. Das wissen wir. Die einzige Möglichkeit zu erfahren, was die Posaune bläst, ist, auf dem Notenblatt nachzusehen. Das genügt. Es ist wie eine gewaltige Sinfonie oder wie das Stück Peter und der Wolf. Der Komponist schreibt das Werk, der Dirigent muss jedoch im selben Geist wie der Komponist sein. Wenn nicht, gibt er den verkehrten Takt an und das Ganze geht daneben. Das ist heute der Fall. Wir haben zu viele Dirigenten, die nicht im Geist des Komponisten sind. Sie sagen in ihren Denominationen, nun, wir glauben dies. Ganz gleich, was ihr sagt, die Bibel hat recht. Tragt es nach dem Notenblatt vor, das hier vor uns ist, dann wird die große Sinfonie Gottes, das große Drama, richtig klingen. Dann erkennen wir, in welcher Stunde wir leben und wo wir stehen. Beachtet, die Posaune ertönt, um die Menschen zusammenzurufen, damit sie sich zu irgendetwas versammeln. Manchmal kündigte sie eine bedeutende Persönlichkeit an, wie zum Beispiel bei Josef. Man blies in die Posaune, als Josef erschien. Das war ein Symbol auf die große Posaune, von der wir sprechen und auf die wir gleich näher eingehen werden. In Jesaja heißt es, dass eine Zeit kommen soll, in der man ein Panier aufrichten wird. In jener Zeit, wenn die große Posaune ertönt, werden sich alle Völker in Jerusalem versammeln. Das geschieht, wenn die große Posaune ertönt und das tausendjährige Reich beginnt. Der Ruf ertönt zum Fest der Posaunen. Es naht etwas heran. Ihr könnt euch dazu Offenbarung 8, Vers 7 notieren, wenn ihr wollt. Wir sehen, dass bei der ersten Posaune Hagel, Blut, Feuer auf die Erde geworfen wurde. Das stimmt genau mit 2. Mose überein, als Gott sein Volk herausrief und hinausführte. Der Grund, weshalb diese 7 Posaunen nicht auf die Gemeinde und auf dieses Zeitalter zutreffen, liegt darin, weil sie sich nur auf Israel beziehen. Es ist der Ruf an das Volk, sich zu versammeln. Es gibt hierin nur eine bedeutsame Sache, die ich euch in den nächsten Minuten darlegen möchte, damit ihr erfasst, weshalb die 7 Posaunen nicht für das Gemeindezeitalter gelten, in dem wir leben. Ich weiß, dass viele Menschen damit nicht übereinstimmen, doch ich weiß, dass es so ist. Es ist nicht deshalb, weil ich das sage oder weil ihr es sagt, denn ich habe dies nicht von mir selbst empfangen. Es sind nicht meine eigenen Gedanken. Wer immer es ist, der mir das sagte, wenn es verkehrt sein sollte, dann ist es verkehrt. Doch ich sage es nicht von mir aus, ich sage euch das, was mir jemand sagte. Dieser jemand ist der Gott, der zu uns gesprochen und all diese Dinge getan hat, die geschehen sind und der erschien. Deswegen weiß ich, dass es stimmt. Die Posaunen betreffen das Zusammenrufen Israels. Die Posaunen sind dazu da, um Israel zu versammeln. Seht, wenn die erste Posaune ertönt, Blut, Feuer, Hagel und alles weitere, überall auf dem Erdboden. Was hat er getan? Er bringt Israel aus dem geistlichen Ägypten heraus, zurück in ihr Heimatland. Lasst mich dies jetzt direkt hier sagen. Alle Posaunen ertönten unter dem 6. Siegel. Wir kommen in wenigen Minuten darauf zurück, wenn wir das Siegel aufgreifen. Alle Posaunen ertönten unter dem 6. Siegel, denn im 7. Siegel war eine Stille. Niemand wusste es. Das war die Minute oder die Stunde, in der Christus wiederkommen wird, wie er es uns geoffenbart hat. Jede Posaune aber ertönte unter dem 6. Siegel unter der Verfolgung der Juden. Beachtet jetzt Offenbarung 8 von Vers 7. All dies war das Herausrufen Israels aus Ägypten in natürlicher Hinsicht. Jetzt ist es das Herausrufen Israels in geistlicher Hinsicht. Er machte sie bereit, zu dem Versöhnungsfest zu kommen. Beachtet, zuerst war das Fest der Posaunen, das war Pfingsten. Danach folgte, 50 Tage später, das Versöhnungsfest. Das Versöhnungsfest, lest es hier, wenn wir noch Zeit haben, werden wir uns vermutlich darauf beziehen und es aus der Bibel vorlesen, hier aus 3. Mose 23 und aus 3. Mose 16. Wir sehen, zuerst war das Fest der Posaunen, danach kam Pfingsten, besser gesagt, das Versöhnungsfest folgte dem Fest der Posaunen. Beachtet, eine Posaune ertönte, um sie zusammenzurufen. Als die erste Posaune erscholl, wurde Hagel, Blut und Feuer auf die Erde geworfen, genau wie es in Ägypten war. Dadurch werden sie für den Ruf zum Versöhnungsfest bereit gemacht. Sie haben die wahre Versöhnung abgelehnt. Und diese langen Jahre hier, das ist die Pfingstzeit gewesen. Der Ruf an die Juden ertönt als nächstes. Dies ist das Herausrufen der Gemeinde gewesen. Beachtet dies genau. Nun, danach brachte er sie in das Land der Verheißung. Er wird wieder das Gleiche tun. Sinnbildlich gesprochen, bringt er auch die Gemeinde in das Land der Verheißung. Denkt daran, jede Posaune ertönte unter dem 6. Siegel. Nur dann ertönten sie. Beachtet, wie genau die Schrift übereinstimmt. Unter der 7. Posaune, das ist für Israel das Gleiche, wie das 7. Siegel für die Gemeinde war. Wir sehen unter dem siebten Siegel, als diesen Seelen unter dem Altar, denen Gewänder gegeben wurden. Sie empfingen die Gewänder nicht deshalb, weil sie diese verdient hatten, denn sie lebten in dem Zeitabschnitt, während Gott in Gnaden sich mit den Heiden befasste, nicht mit den Juden. Israel wird als Nation gerettet. Gott befasst sich mit Israel als Nation. Die Heiden sind ein Volk für seinen Namen, nicht eine Nation für seinen Namen. Israel. Hitler und viele andere verfolgten die Juden. Seht, was sie dort alles getan haben. Stalin, Hitler und diese Diktatoren erhoben sich. Wenn wir Zeit hätten, würden wir es für alle, die neu hier sind, wiederholen. Wir haben es ja bereits durchgenommen. Während dieser Zeit, in den letzten 20 Jahren, setzte in Deutschland und all den anderen Nationen eine schwere Verfolgung gegen die Juden ein, die in alle Länder versprengt waren. Ich war an den historischen Stätten, wo man die Leiber von jüdischen Frauen und Kindern in den Krematorien verbrannte und ihre Asche als Dünger für den Boden benutzte. Dann versuchen sie, es noch zu leugnen. Man kann sie mit dorthin nehmen und ihnen zeigen, wo es geschah. Es war eine schlimme Verfolgung der Juden, denn es war die Zeit, sie zur Versöhnung zurückzurufen. Noch befinden sie sich unter der Sühne eines natürlichen Lammes. Das Lamm Gottes jedoch ist die Versöhnung. Ihn haben sie abgelehnt und seitdem ist das Blut über sie gekommen. Beachtet, das Volk wird bereit gemacht. Wie vollkommen ist die siebte Posaune und das siebte Siegel in Übereinstimmung mit der Verfolgung der Juden. Beachtet in Offenbarung 9,13, beachtet es aufmerksam unter der sechsten Posaune, Offenbarung 9,13 unter der sechsten Posaune, beachtet, dort waren 200.000 Reiter, die am Strom Euphrat gebunden waren, diese wurden unter der sechsten Posaune losgelassen. Nun, auf der Welt gibt es keine 200.000 Reiter, aber dort waren 200.000 Reiter. Beachtet das. Ich möchte, dass ihr euch das aufschreibt, damit ihr es nachlesen könnt. Es waren keine natürlichen Pferde. Aus dem Maul kam Feuer. Sie trugen rote Panzer, Schwänze, die am Ende aussahen wie Schlangen. Ein beißender Schlangenkopf am Ende, seht ihr? Es waren geistliche Reiter, geistliche Teufel, Truppenpferde, die während all dieser Jahre am Euphrat gebunden waren, übernatürliche Teufel. Was war es? Das altrömische Reich, das wieder auflebte, die Verfolgung der Juden. Fast 2000 Jahre waren sie am Euphrat gebunden und konnten nicht in die Verheißung hinübergelangen. Es war eine religiöse Gruppe, die versucht hat, hinüberzukommen. Ihr wisst, der Euphrat floss durch Eden. Dort waren 200.000 Teufel der Verfolgung gebunden. Gebt acht, was unter der sechsten Posaune geschieht. Sie wurden auf die Juden losgelassen, die Verfolgung der Juden. Übernatürliche Teufel, fast 2000 Jahre, dann wurden sie durch Stalin und Hitler auf die Juden losgelassen. Ihr sagt, das ist aber doch nicht Rom. Es ist derselbe Geist. Sie taten das Gleiche, was sie damals im alten heidnischen Rom mit den Christen getan hatten. Achtet jetzt auf das natürliche Israel und auf die geistliche Gemeinde, wenn wir sie hier voneinander trennen. Sie wurden auf die Juden losgelassen. Erinnert euch daran, wie jeder dieser Märtyrer unter dem sechsten Siegel gemäß dem Wort Gottes ein Gewand erhielt. Sie empfingen es aus Gnaden, denn sie waren verblendet worden und konnten ihr Evangelium nicht erkennen, damit Menschen aus den Heiden als Braut herausgerufen würden. Sie bekamen Gewänder, sagt die Bibel, unter dieser Posaune. Diese Juden, die absolut gegen Christus sind, der Grund, weshalb sie das sind, besteht darin, weil sie verblendet wurden, sagt die Bibel. Sie wurden um euretwillen verblendet. Und der gerechte Gott weiß, dass sie es annehmen würden, doch sie wurden verblendet um euretwillen. So sagt es die Bibel. Dort ist das römische Reich gebunden, wodurch? Durch religiöse Mächte. Das heidnische Rom wurde zum päpstlichen Rom und es war in ihren christlichen Traditionen gebunden. Teilweise hatten sie das Christentum, vermischten es aber mit dem Aberglauben Roms, indem sie die Anbetung von Frauen und all den anderen Unsinn, Weihnachtstage, religiöse Feiertage und geweihte Tage und dergleichen hinzufügten. Es ist mit Traditionen gebunden, von denen es sich nicht freimachen kann, weil es gegen die christlichen Grundsätze ist. Es ist immer noch derselbe ungöttliche, heidnische Geist. Dieser Geist schlich sich in die Nationen der Welt ein, wie Hesekiel und andere weissagten. Sie wurden dann auf die Juden losgelassen, die nichts von dem Geist wussten. Da habt ihr die Geheimnisse, die dort unter dem Siegel verborgen waren. Erinnert euch, wir haben es durchgenommen. Ich werde euch jetzt zeigen, was während der letzten Posaune stattfindet. Das ist es. Diese Posaunen werden über die Juden kommen, nicht auf die Heiden. Könnt ihr das nicht sehen? Als diese Siegel geöffnet wurden, sind die Heiden hinweg versiegelt. Die Zeit ist abgelaufen, die Gemeinde ist gerufen. Erinnert ihr euch an die Vision, die ich vor kurzem hatte, in der mir die Vorschau gezeigt wurde? Wie viele erinnern sich an den vorletzten Sonntag? Dort war es deutlich zu sehen, als sie vorbeigingen. Ganz deutlich sahen wir dieses schmutzige, dreckige Ding, das vorbeikam, das Gemeinde genannt wird. Sie war vulgär, bis zum Äußersten. Dann kam die kleine Braut aus allen Nationen. Jede war so gekleidet, dass man erkennen konnte, aus welchem Land sie kam. Sie wandelten einfach vollkommen vor dem Herrn. Beachtet, es wird eine Zeit kommen, wo man sagen wird, nun, ich dachte, die Gemeinde wird vor der Verfolgung hinweggenommen. Ich dachte, es würde eine Entrückung stattfinden. Es ist bereits geschehen, und ihr wusstet es nicht. Ihr wisst, dass er dies einmal von Johannes gesagt hatte. Man hatte gesagt, weshalb behaupten die Schriftgelehrten, Elia müsse zuerst kommen? Er sagte, er ist bereits gekommen. Nicht einmal die Jünger hatten es erkannt, doch sie haben ihm angetan, was ihnen beliebte. Genauso wird es auch mit der Entrückung sein. In einer Stunde, das hat er verheißen. Er hat nicht verheißen, dass Elia so auftreten würde, sondern dass er die Braut so hinwegnehmen würde, in einer Stunde, wo ihr es nicht vermutet. Einfach eine Verwandlung, in einem Moment, in einem Augenblick, und dann hinweggenommen werden. Dann seid ihr zurückgeblieben. Das wird dann die Zeit sein. 2000 Jahre lang konnte dieser Geist durch die römischen Menschen, die römische Kirche, nicht tätig sein. Aber dann trat dieser Geist zuerst durch Mussolini, den Diktator, in Rom hervor. Ihr kennt die sieben Dinge, die er mir 1933 zeigte und die geschehen sollen. Fünf von ihnen haben sich bereits erfüllt. Dr. Livell schreibt gerade ein Buch darüber. Fünf sind vollkommen eingetroffen, es stehen nur noch zwei aus. Er sagte, dass es direkt vor dem Kommen geschehen wird. Wir befinden uns jetzt am Ende. Es scheint, als würde jetzt auch das Sechste hervorkommen. Alles traf genau ein, sogar die Kriege und was damit zusammenhing. Es stimmte bis ins Kleinste und schlug nicht einmal fehl. Höret, Menschen, wir sollten jede Stunde Inventur machen. Ihr wisst nicht, wo wir stehen. Sehr nahe. Nun, unter dem sechsten Siegel wurden diese 200.000 geistlichen Dämonen losgelassen und begannen in Rom, dann durch Hitler in Deutschland. Beachtet, was die Bibel sagt, dass sie zwar Macht wie ein König empfingen, aber nicht gekrönt wurden. Ein Diktator ist kein gekrönter König, er übt nur eine solche Macht wie ein König aus. Oh, der Geist Gottes durchströmt mich jetzt, um etwas zu sagen. Ich weiß weder, wie ich es sagen, noch was ich sagen soll. Vielleicht sollte ich lieber schweigen. Beachtet, 200.000 Dämonen wurden auf die Juden losgelassen, als man sie verbrannte, sie kreuzigte, ihnen Luft in die Venen spritzte. Man vergaste sie, bis ihnen das Gas ausging, man erschoss sie, bis ihnen die Munition ausging, man tat alles, was man nur tun kann. Man verbrannte ihre Leiber, man hängte sie an Zäune, Kinder und unschuldige Menschen. Nur weil sie Juden waren, verfuhr man so mit ihnen. Doch Gott sagte, dass er jedem von ihnen ein weißes Gewand gibt, obwohl sie unwürdig waren. In seiner Gnade hat er sie verblendet, damit wir sehen können. Das siebte Siegel ist noch nicht geöffnet, wie ihr wisst. Das ist sein Kommen. Während sie sich noch dort darunter befinden, zeigt er es uns in einer Vorschau. Wie bei Johannes, er nahm ihn hinauf. Ihr wisst, als sie eines Tages am See waren, fragte Petrus, »Was wird mit diesem werden, der an deiner Brust liegt?« Er sagte, »Was geht das dich an, wenn er bleibt, bis ich komme?« Er blieb zwar nicht so lange, doch er nahm ihn hinauf und zeigte ihm das, was bis zu seinem Kommen geschehen würde. Er zeigte es ihm einfach und ließ Johannes den ganzen Plan in einer Vorschau sehen. Seht, wir erkennen nun, dass diese natürliche Macht im Natürlichen auf die natürliche Nation Israel losgelassen wurde. Was tat sie? Sie zog los und führte Krieg. Und wie sie mordete und verfolgte. Jetzt? im geistlichen Bereich. Ich hoffe, dass Gott euch jetzt die Augen dafür öffnet, denn ich weiß, dass es nicht nur an diese Gemeinde hier gerichtet ist, dieses Tonband wird in die ganze Welt versandt. Ich möchte niemanden verletzen, sondern einfach die Wahrheit sagen. Jetzt wurde der geistliche Bereich geöffnet. Als das alte heidnische Rom eine Erweckung im Natürlichen erlebte, wandten sie sich gegen die Juden, das war schon immer ihr Feind gewesen. Der Löwe mit Zähnen und dergleichen, er zertrat und zerstörte die Menschen. Rom ist immer der Feind Gottes gewesen. In demselben Geist wurde es durch die Diktatoren der Welt losgelassen, denn das religiöse System hielt noch fest. Jetzt ist es losgelassen. Was hat es ausgerichtet? Durch List und Schmeichelei, wie er sagte, hat er sich eingeschlichen. Und was hat er getan? Er bringt den antichristlichen Geist auf den protestantisch-ökumenischen Rat der Kirchen der Welt und führt sie zur Schlachtung, wie sie es damals taten. Es geschieht in der Stunde, in der die Braut herausgerufen wird. Wie? Indem der Geist in der religiösen Kirche losgelassen wird. Losgelassen auf wen? Nicht auf die Denominationen, sondern auf die Braut. Aber begreift es, die Braut wird nicht durch diese Zeit hindurchgehen. So sagt es die Bibel. Die Gemeinde wird hindurchgehen, aber nicht die Braut. Könnt ihr es nicht sehen, Prediger? Könnt ihr das nicht sehen, Brüder? Ihr sagt, die Gemeinde muss durch die Trübsal gehen, damit sie vollkommen wird. Das Blut Jesu Christi macht die Braut vollkommen. Ein Mann, der eine Frau erwählt, legt ihr doch keine Strafen auf. Er hat sich ihr bereits in Gnaden zugewandt, sie hat Gnade vor ihm gefunden. Er verlobt sich mit ihr. Und wenn irgendetwas ist, wird er sie von allem fernhalten. Seine Gnade ist so groß über ihr, so wird es mit der Braut sein und so ist es auch mit der Braut. Wir unwürdigen Geschöpfe haben die Hölle verdient, doch seine Gnade bringt uns durch alles hindurch. Seht, wie viele Verlorene und Blinde, wie viele Sünder gab es auf Erden in der Stunde, als ich gerettet wurde. Gott hat mich zu einem Zweck gerettet und ich bin entschlossen, diesen Zweck seinem Willen gemäß zu erfüllen. Ganz gleich, was geschieht, ich möchte es tun. In dieser Stunde, in der ich alle Kirchen mit ihrem strahlenden Glanz sehe, dass sie reich sind und an nichts Mangel haben, wie sie sagen, erkenne ich, wie elend, erbarmenswert und blind sie sind. Dann klopfen sie dir auf die Schulter und wollen, dass du mit ihnen Kompromisse eingehst. Ich wurde zu einem Zweck geboren, nämlich, um all das zu verurteilen und herauszurufen. Ja, das tue ich. Denk daran, als Jesus auf die Erde kam, wusste nicht ein Hundertstel der Menschen, die auf Erden lebten, dass er hier ist. Er kam, um die auserwählte Gruppe zu erreichen. Er sprach, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn zieht. Alle, die der Vater mir gegeben hat, Vergangenheitsform, werden zu mir kommen. Sie werden es erkennen, sie werden es hören. Beachtet das Loslösen dieses religiösen Geistes. 20 Jahre nach dem Krieg sehen wir, dass der religiöse Geist losgelassen wurde. Worunter? Unter dem siebten Siegel, der siebten Posaune für die Juden. Seht, wie der Mond sich verfinstert. Worunter? Ihr habt die Aufzeichnung gesehen. Der Menschensohn ist aus der Gemeinde hinausgetan worden. Wodurch? Durch den Zusammenschluss mit der religiösen Gruppe. Die ökumenische Bewegung und der Weltkirchenrat brachte jeden, wofür treten sie ein? Ihr müsst all eure Lehren des Evangeliums und diese Dinge preisgeben. Wie können zwei zusammengehen, es sei denn, sie stimmen überein? Sie können es nicht. Jesus sagte, dass es nicht möglich ist. Wie kann eine Gemeinde von Methodisten und Baptisten zusammengehen? Wie kann die Kirche Christi zusammen mit den Presbyterianern gehen? Wie können die Katholiken zusammen mit den Protestanten gehen? Wie können Protestanten zusammen mit Protestanten gehen? Die Braut jedoch kann mit dem Wort wandeln, welches Christus ist. Es muss übereinstimmen, jedoch nicht mit einem kirchlichen System, sondern mit dem Wort. Ihr müsst mit dem Wort übereinstimmen, um gemäß dem Worte zu wandeln. So sagt es Jesus, und deshalb stimmt es. Gebt Acht, da ist sie. Sie ist losgelöst. Und sie sagt über diese losen Enden, nun, das ist doch ganz gleich. Das sagte Satan zu Eva. Das spielt doch keine Rolle, es ist schon in Ordnung. Gewiss, Gott ist ein guter Gott, er liebt uns alle. Er tut es nicht. Man hört so viel darüber, dass er ein guter Gott ist. Er ist ein guter Gott, doch weil er gut ist, muss er auch gerecht sein. Man kann nicht gut sein, ohne gerecht zu sein. Es gibt keine Gerechtigkeit ohne Gesetz, kein Gesetz ohne Bestrafung. In dieser Stunde sind wir angekommen, darin leben wir. Beachtet jetzt diese übernatürlichen Dämonen. Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen vereinigten sich Gruppen aus Ost und West, so wie es beim rechten und linken Fuß des Bildnisses war, das Daniel sah, obwohl sie nicht übereinstimmten und sich nicht miteinander vermischten. Eisenhower bedeutet Eisen, Chruschtschow bedeutet Lehm. Dort bei den Vereinten Nationen, da zog er seinen Schuh aus und schlug damit auf das Rednerpult. Das hat Chruschtschow getan. O, die Stunde, in der wir leben, die Gemeinde und ihr Zustand. Doch dank sei Gott, die kleine Braut hat sich bereit gemacht. Es dauert nicht mehr lange, haltet nur aus. Es wird nicht mehr lange dauern. Ich weiß nicht, wie lange noch, ich weiß nicht wann. Das weiß niemand. Wir wissen aber, dass es sehr nahe ist. Gebt Acht, was man im Natürlichen den Juden angetan hat. Das war ein Volk, das am Gesetz Gottes festhielt. Ganz gleich, wie viele Kirchen gegründet wurden und was sonst noch geschah, sie wurden Christus gegenüber verblendet, hielten aber das Gesetz. Gott gab ihnen allen Gewänder, denn sie starben als Märtyrer. Um unsertwillen waren sie verblendet. Hier geht es jetzt um die Gemeinde, die nichts anderes als die Bibel anerkennt, ungeachtet des religiösen Systems der Denomination. Davon verstehen sie nichts, es ist ihnen fremd. Sie kennen ihn und ihn allein. Die Menschen von heute sind so wie Petrus und die anderen auf dem Verklärungsberg. Sie gerieten in Begeisterung, als sie das Übernatürliche geschehen sahen. Der eine sagte, wir machen eine Gemeinde für die Propheten und eine für Mose. Das haben auch die Pfingstleute getan. Sie sagten, wir machen eine Assembly of God, eine Gemeinde Gottes, eine Einheits- und eine Zweiheitsgemeinde und so weiter. Doch während er noch redete, rief Jehova, dies ist mein geliebter Sohn, er ist das Wort, hört auf ihn. Seht ihr, er ist das Wort. In der Stunde, in der wir leben, vereinigen die religiösen Geister alle und bringen sie zu der großen Schlachtung, um sie zu vernichten. Es ist bereits schriftlich in dieser Nation niedergelegt worden, dass solche Gemeinden wie diese dann geschlossen werden müssen, es sei denn, ihr gehört zu der Organisation. Es ist eine Vereinigung, ein Boykott, wie das Malzeichen des Tieres. Jetzt seht ihr, was das Tier ist, nicht wahr? Es ist eine Macht, eine religiöse Macht. Jesus sagte, dass es dem Echten so nahe sein wird, dass auch die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Doch er hat verheißen, dass er in dieser Zeit etwas für uns bereithält, damit wir nicht verführt werden. Das ist das Wort und Christus, der es vor uns verwirklicht. Es sind übernatürliche Dämonen, die für das Auge nicht sichtbar sind. Doch ihr könnt sehen, was sie tun. Beachtet, während diese Gruppe dahinreitet und sich darauf vorbereitet, alles zu zertreten, was nicht mit ihnen übereinstimmt, wird es eine andere Gruppe geben, die bereit gemacht wird, Offenbarung 19. Das nächste Mal, wenn man von der Gemeinde hört, kommt auch sie, nicht unbedingt auf Pferden, doch die Bibel sagt, er war auf einem weißen Pferd und die himmlischen Herrscharen folgten ihm auf weißen Pferden. Stimmt das? Während diese Gruppe hier 2000 am Euphrat Gebundene hat, sie waren 2000 Jahre lang gebunden, hat auch diese Kirche etwa 2000 Jahre lang den Heiligen Geist gebunden, dort im Märtyrertum und in den Gemeindezeitaltern. Sie ist nicht am Euphrat, sondern hinter Türen von Glaubensbekenntnissen und Dogmen gebunden, sodass der Heilige Geist in der Gemeinde nicht wirken kann, weil sie menschengemachte Systeme haben. Doch sie wird befreit werden, sie kommt zurück. So sagt es die Bibel. Diese beiden treffen wieder auf dem Kampffeld aufeinander, wiederum Michael und Luzifer, wie am Anfang. Fast 2000 Jahre lang sind sie gebunden gewesen. Es waren nicht genau 2000 Jahre, denn die Römer haben weitergemacht, die Juden zu töten. Titus im Jahr 96 nach Christus und so weiter. Die Römer. Wer war es, der die Juden tötete? Wer war Titus? Ein römischer General. Das Blut floss dort zu den Toren hinaus. Frauen und Kinder, alle wurden niedergemetzelt. Hat es Hesekiel nicht in Kapitel 9 vorausgesagt? Gehe mitten durch die Stadt und bringe ein Zeichen auf der Stirn der Menschen an, die da klagen und seufzen, der Heilige Geist. Dann kamen für die übrigen die Schlechter hervor, die gebunden gewesen waren. Haltet sie, haltet sie! bis dass sie hervorkamen und alles abschlachteten, was dort war, junge Frauen, Frauen, Kinder, Babys und alles weitere. Sie wurden alle niedergemetzelt. So war es. Genauso wiederholt es sich hier. Das religiöse System kommt wieder hervor, erstickt die anderen und tritt alles nieder, was von Gott ist. Oh, sie haben ihre Systeme, Organisationen und Denominationen, doch das hat nichts mit der Bibel zu tun. Sie lassen es euch schnell wissen, dass sie noch nicht einmal daran glauben. So ist es. Sie sagen, was eine Gemeinde sagt, doch es geht darum, was Gott sagt. Das ist das Wort. Die Braut stimmt mit dem Wort überein. Diese sind eins. Wie können sie eins sein, wenn das geschriebene Wort in euch hineinkommt und ihr und das Wort eins werdet? Genau das hat er verheißen. Dann legt es sich selbst aus. Gott braucht keinen Ausleger. Sie sagen, nun, wir legen es so aus. Ihr habt kein Recht, etwas auszulegen. Gott gibt seine eigene Auslegung. Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Wer legt das aus? Er sprach, eine Jungfrau wird empfangen, und es geschah. Dazu benötigt man keinen Ausleger. Es ist schon ausgelegt. Gott sagte, dass diese Dinge in diesen Tagen geschehen werden, und so ist es. Es bedarf keiner Auslegung. Es legt sich selbst aus. Oh mei! Offenbarung 9, Vers 1. Unter der fünften Posaune. Ihr König, beachtet jetzt Offenbarung 9, Vers 1. Der König dieser großen Gruppe von 200.000 Reitern, sie hatten einen König über sich, und falls ihr es bemerkt habt, es ist ein gefallener Stern. Wie bist du vom Himmel gefallen, o Luzifer? Dr. Smith hat das durcheinander gebracht, aber in Ordnung. Es war nicht für jene Stunde, seht ihr, in Ordnung. Ihr König war der König des Abgrundes. Offenbarung 17, Vers 8. Ich habe hier etwas notiert und werde es jetzt lesen. Seht ihr, Offenbarung 17, Vers 8. Ich möchte sehen, was darin geschrieben steht, denn ich weiß nicht, wie ich die nächste Sache beginnen soll. 17, Vers 8. Das Tier, das du gesehen hast, ist schon früher da gewesen und ist nicht mehr, doch wird es aus dem Abgrund wieder heraufsteigen und ins Verderben fahren. So werden dann die Bewohner der Erde sich verwundern, die, deren Namen nicht eingeschrieben stehen, im Buch des Lebens seit Grundlegung der Welt, wenn sie das Tier sehen, das da gewesen war und nicht mehr da ist und doch wieder da ist. Seht, da gewesen war, ein Papst stirbt, ein anderer kommt hervor. Das Tier, das war, das nicht mehr ist, das wieder da ist, das nicht mehr ist, das wieder da ist, es ändert sein System nicht. Immer gibt es einen Papst. Alles muss in dem gleichen System weitergehen. Wohin wird es führen? In den Abgrund. Die Bibel sagt hier, dass der Führer dieser Leute aus dem Abgrund kam und er war ihr König. Und er sitzt da mit einer dreifachen Krone und vereinigt die Protestanten mit sich. Neulich hörte ich einen lutherischen Prediger sagen, »Die Leute fragen mich, weshalb ich einen Stehkragen trage. Wie könnten sie mich unterscheiden von...« »War jemand von euch dort?« »Jawohl. Ist das nicht lächerlich gewesen? Ich musste mich fast übergeben und ging von der Plattform. Man sagte, es sollte auch keinen Unterschied geben.« Wenn Martin Luther das hören könnte, würde er sich im Grabe umdrehen und sagen, »Du Heuchler, du gehörst nicht in meine Reihen.« Seht ihr? Seht ihr, wie weit es gekommen ist? Es gibt keinen Unterschied. Doch es gibt einen Unterschied, sogar einen Unterschied unter den Einzelnen. Gott sagte, »Sondert mir Paulus und Barnabas für das Werk aus.« Das stimmt. Absonderung. Gott ist ein Absonderer, kein Vermischer. Die Kirche von heute möchte einen guten Vermischer, der ihnen erlaubt, Badeanzüge, kurze Hosen und all so etwas zu tragen und sich so zu benehmen. Doch Gott sagte, sondert mir aus. Sondert euch ab von der Welt. Wir stellen hier in der Offenbarung fest, dass ihr König aus dem Abgrund war und er ist derselbe, der in die Verdammnis fährt, hinein und heraus, hinein und heraus. Beachtet in 3. Mose 23, wie vollkommen die Auslegung in ihrer Reihenfolge mit dem Wort und mit dem, was wir jetzt darzulegen versuchen, übereinstimmt. Gebt jetzt auf die Einteilung Acht, beachtet es. Lasst uns nun für einen Moment 3. Mose 23 aufschlagen und daraus lesen. Nicht im Buch Prediger, sondern in 3. Mose. Gebt jetzt Acht hier in 3. Mose 23. Wir möchten es nicht verpassen, damit wir es genauso erfassen, wie der Herr es für uns hier niederschreiben ließ. Ich kann die Stelle im 3. Mose sicher nicht im 2. Mose finden. 3. Mose 23, 23. Und der Herr redete mit Mose und sagte: Rede mit den Kindern Israel und sage: Am ersten Tag des 7. Monats sollt ihr einen Sabbat haben, ein Gedächtnis mit Posaunenblasen, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Dienstarbeit verrichten, doch ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Nun gibt acht. Und der Herr redete mit Mose und sagte: Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr einen Tag der Versöhnung haben. Gebt jetzt acht, die Versöhnung folgte dem Schall der Posaunen. Wie herrlich! Seht ihr? Der Versöhnungstag folgte den Posaunen. Nun, die 50 Tage der Posaunen sind für uns ein Symbol auf die Posaune, die zu Pfingsten erscholl, welches 50 Tage bedeutet. Nun, die Juden haben es danach abgelehnt. Nun, die Posaunen sollen sie zurück zur Versöhnung rufen, die Versöhnung, die sie abgelehnt hatten. Sie lehnten es ab, damit unsere Augen geöffnet werden konnten, ihre wurden verschlossen. Während dieser Zeit öffneten sich diese Siegel und die Posaunen ertönten. Und nun, beim Ertönen der Posaunen, kurz bevor der Messias kommt, müssen sie in Palästina sein. Ihr wisst, Gott musste das Herz Pharaos verhärten, um sie aus Ägypten hinauszutreiben. Und er verhärtete Stalin, Mussolini und alle anderen, damit sie in das verheißene Land zurückkehren, wo die 144.000 sich befinden müssen. Zum ersten Mal nach Tausenden von Jahren, nach 2500 Jahren, ist Israel nun wieder eine Nation mit einer eigenen Fahne, einer eigenen Armee und von der UN anerkannt. Zum ersten Mal ist das geschehen. Die älteste Fahne, die je auf Erden wehte, der sechszackige Stern Davids, weht jetzt wieder. Er sagte, dass in den letzten Tagen, wenn sie zurückkommen, ein Panier aufgerichtet würde. Wir sind am Ende angekommen. Daran gibt es keinen Zweifel. Da sind wir angekommen. Jetzt noch schnell Offenbarung 9 unter der 7. Posaune. Ihr König ist aus dem Abgrund. In 3. Mose sehen wir, wie vollkommen die Auslegung mit dem Wort übereinstimmt. Denn das Pfingstfest folgte unverzüglich auf den Versöhnungstag. Das war die Reihenfolge der Feste. Zwischen dem Pfingstfest bis zur Versöhnung, das Ertönen der Posaunen für die Versöhnung, war das Pfingstfest der sehr lange Zeitraum. Seht, es war ein sehr langer Zeitraum zwischen dem Pfingstfest bis zu dem Ruf, der durch Posaunenschall erging, ein sehr langer Zeitraum. Nun, es waren 50 Tage von dem Pfingstfest bis zum Versöhnungsfest, es waren 50 Tage. Nun, 50 Tage sind genau 7 Sabbate. Und 7 Sabbate sind die 7 Gemeindezeitalter. Begreift ihr das? Die Juden wurden verblendet und müssen während dieser ganzen Zeit warten, während die pfingstliche Erstlingsfrucht auf die Gemeinde ausgegossen wurde. Es ging durch die Märtyrerzeitalter und durch die Zeitalter der Reformatoren. Jetzt sind wir im Zeitalter des Herausrufens. 3 Abschnitte, derselbe Geist, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist derselbe ist. Die 7 Gemeindezeitalter entsprechen den 7 Sabbaten. Es waren genau 7 Sabbate vom Pfingstfest bis zum die Webegabe und danach das Pfingstfest. Und dann von dem Fest bis zur Versöhnung sind es 7 Sabbate, 50 Tage. Und am Ende der 50 Tage fand die Versöhnung statt. Erfasst ihr es? Nun, dies war ein Bild auf die Gemeinde. Er hat sich der Gemeinde durch die Taufe des Heiligen Geistes während der Zeitalter und während des pfingstlichen Zeitalters als Sohn Gottes geoffenbart. Es nahm immer mehr zu. Rechtfertigung unter Luther, Heiligung unter Wesley und die Taufe des Heiligen Geistes. Jetzt ist es hier die Zeit des Herausrufens. Als das 6. Siegel geöffnet wurde, war dort die Verfolgung der Juden im natürlichen Bereich. Hier nun kommt die Verfolgung der Gemeinde im religiösen Bereich, denn die Braut ist bereits herausgerufen. Die Sabbate sind vorüber und es ist soweit, dass die Juden gerufen werden. Wozu? Zum Versöhnungsfest. O Gemeinde, erkennt ihr das nicht? Weshalb werden sie zum Fest der Versöhnung gerufen? Damit sie die Versöhnung erkennen, dass es nicht mehr um Hühner und Gänse geht und um das, was sie getan hatten, sondern dass sie das Lamm Gottes erkennen, das seit Grundlegung der Welt geschlachtet ist. Israel wird es erkennen. Beachtet, hier ist etwas Großes, seht. O, der Heilige Geist ist während dieser 2000 Jahre durch die Denominationen gebunden gewesen. Das haben wir festgestellt. Beachtet die Sabbate, 7 Sabbate. Sie konnten nicht ganz heraus. Die Bibel sagt, es wird ein Tag kommen, der weder Nacht noch Tag sein wird. Und Jesus sagte, dass alle Schrift erfüllt werden muss. Stimmt das? Dann sagt Amen. Der Prophet sagte, es wird ein Tag kommen, der weder Tag noch Nacht genannt werden kann, doch zur Abendzeit soll es Licht sein. Was war es? Die Sonne, die im Osten scheint, ist dieselbe Sonne, die auch im Westen scheint. Jedes Mal, wenn die Sonne aufgeht, ihre Bahn zieht und untergeht, spricht das von eurem Leben. Ein Baby, das in Schwachheit geboren wird, ist dem Morgen vergleichbar. Ungefähr um 8 Uhr beginnt es, zur Schule zu gehen. Um 11.30 Uhr, in der Hitze des Tages, ist es mit der Schule fertig. Dann beginnt sie unterzugehen, 50 Jahre alt, 60, 70, 80, 90. Sie geht dort unter und stirbt. Aber am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf und sagt, es gibt Leben, Tod, Beerdigung, Auferstehung. Seht, die Zivilisation ist mit der Sonne gegangen. Die älteste Zivilisation, die wir haben, ist China, das weiß jeder. Wo fiel der Heilige Geist? Auf die Menschen in den östlichen Ländern. Das Evangelium ist mit der Sonne gereist. Woher kam es? Aus dem Osten nach Deutschland, von Deutschland nach England. Dreimal wurde ein Gewässer überquert. Zuerst das Mittelmeer auf dem Weg von Osten nach Deutschland, dann der Ärmelkanal von Deutschland nach England, von England der Atlantische Ozean in die Vereinigten Staaten. Jetzt ist es an der Westküste angekommen. Es durchzog die Nation und zivilisierte sie, ging immer weiter. Die Zivilisation drang vorwärts und genauso das Evangelium mit ihr. Jetzt ist all das Gesindel an der Westküste, wo sich alles sammelt, wie von einer Flutwelle herangespült. Doch der Prophet sagte, die Sonne wird während dieses Tages nicht scheinen, es wird ein trüber Tag sein. Sie hatten genug Licht, wie an einem regnerischen Tag, dass sie den Gemeinden beitreten konnten, dass sie an den Herrn glaubten und dergleichen. Doch er sagte, dass die Wolken sich zur Abendzeit verziehen werden, die Denominationen werden verblassen und dasselbe Evangelium, dasselbe Wort wird Fleisch, wie er es in Lukas 17, 33 verheißen hat. Dasselbe Evangelium mit allem, was dazugehört, sollte zur Abendzeit wieder hervorkommen, wenn die Schatten sich neigen. Dasselbe Evangelium, derselbe Christus, der damals am Anfang im Fleische unter den östlichen Menschen lebte, wird in der Endzeit wieder in den westlichen Menschen leben. Es soll Licht sein zur Abendzeit. Alle Schrift ist durch Inspiration gegeben und kann nicht gebrochen werden. Die großen 50 Tage sind vorüber. Das Pfingstfest ist vorbei. 7 Sabbate waren es bis zu den Posaunen. Das ist ein Bild auf das 7. Gemeindezeitalter. Denkt daran, die Juden unter der 6. Posaune. Hört ihr zu? Unter der 6. Posaune lehnen die Pfingstler die Bibel ab, die lauwarmen, doch nicht nur die Pfingstler, auch alle anderen. Die kirchliche Welt lehnt Christus ab und er wird hinausgetan. Und als dieselbe Posaune, ich meine als dasselbe Siegel, geöffnet wurde, ist Jesus außerhalb der Gemeinde gezeigt worden und er versuchte, wieder hineinzukommen. Zur selben Zeit ertönt die Posaune für die Juden und die Juden erkennen die Versöhnung. Glory! Halleluja! Oh mein! Der Heilige Geist war durch diese Denominationsflüsse fast 2000 Jahre lang gebunden, doch zur Abendzeit wird er durch die Abendzeitbotschaft frei werden, sodass der Heilige Geist wieder in die Gemeinde zurückkehrt. Christus selbst wird zur Abendzeit in menschlichem Fleisch geoffenbart. Das hat er gesagt, er hat es verheißen. Wie ich schon sagte, gab es 3 Abschnitte, das Zeitalter der Märtyrer, die Zeit der Reformatoren und jetzt die Herausrufungszeit. Wenn das Zeitalter zu Laodicea zum Abschluss gekommen ist, wird gemäß Offenbarung 10 das Geheimnis der ganzen Bibel der Braut kundgetan sein. Stimmt das? Offenbarung 10. Hört jetzt genau zu. Die Braut wird durch das Wort herausgerufen. Christus selbst ruft sie heraus und macht Hebräer 13, 8 verständlich, dass er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist und dasselbe tut. Wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich getan habe. Lukas 17, 30, Maleachi 3, 23, Hebräer 4, 12, all diese Schriftstellen, die verheißen wurden, dies soll zwischen dem 6. und dem 7. Siegel sein und der 6. und 7. Posaune. Das Pfingstfest endet in der Zeit der 7. Posaune des 7. Siegels, denn das nächste ist das Geheimnis des Kommens Christi und des Weiteren ertönte für die Juden die Posaune. Ihre 6. Posaune erschallt, und wenn das geschieht, wird ihnen der geoffenbarte Sohn Gottes bekannt gemacht. Die Zeit einer halben Stunde. Denkt daran, Alle Posaunen ertönen bei diesem sechsten Siegel. Das sechste Siegel beendet das Geheimnis unter dem sechsten Siegel, bevor das siebte geöffnet wird. Gebt Acht, dazu gehört 3. Mose 23, 26. Wie vollkommen ist die Ordnung in der Schrift? Nach der langen Zeit von Pfingsten, das Israel damals ablehnte, rief er die Heidengemeinde aus den Heiden heraus während dieses Pfingstfestes. Wie viele begreifen, was das Pfingstfest bedeutet? Es ist die Erstlingsfrucht der Ernte, die Erstlingsfrucht der Auferstehung, das Pfingstfest. Verpasst dies nicht, ihr Menschen, und ihr am Tonband hört genau zu. Dies war die Zeit des Pfingstfestes. Von den Juden war nicht die Rede, sie lehnten es ab. Jetzt müssen sie zur Versöhnung zurückgerufen werden. Wir wissen, wer die Versöhnung war, sie nicht. Die Posaune ertönt nach dem Pfingstfest und ruft die Juden zusammen. Könnt ihr nicht sehen, dass die Posaune der Verfolgung unter Hitler und den anderen ertönte? Und die Juden wurden gezwungen, sich zu versammeln, um die Schrift zu erfüllen. Habt ihr es jetzt verstanden? Alle, die es verstanden habt, sagt Amen. Gut, in Ordnung. Beachtet jetzt in 3. Mose 26 die Einteilung der Schrift. Nach dem langen Zeitabschnitt von Pfingsten, welcher mit dem Herausrufen der Braut endet, die Braut wird durch einen Knecht herausgerufen, als nächstes wird dann der Abgelehnte dem Volk Israel bekannt gemacht durch das Versöhnungsfest. Seht, hier geschieht das Gleiche wie in 3. Mose 16, als er den Versöhnungstag festlegte. Doch hier werden sie gerufen, »O, wie vollkommen! Seht ihr Prediger es? Prediger, verpasst es nicht!« Dieses Pfingstfest, das in 3. Mose 23, 26 bzw. 23 und 24 beschrieben wird, ist ein Fest des Wehklagens, an dem kein Tier geschlachtet wird. Das Sühneopfer war schon geschlachtet. 3. Mose 16 stimmt damit vollkommen überein. Hier jedoch wird Israel aufgefordert, über ihre Sünden Weh zu klagen. Wie vollkommen ist das auch heute? Es geht nicht darum, dass noch einmal jemand sterben muss, wie Mose es versinnbildlichte, als er den Felsen zum zweiten Mal schlug. Das war vergeblich. Es geht nicht um das Opfern eines Tieres, sondern dass sie wehklagen, weil sie das Sühneopfer abgelehnt haben. Oh mei! Dies wird die Posaune sein, das Sühneopfer war abgelehnt, dann wird ihr Messias bekannt gemacht werden. Beachtet, sie werden ihren Messias erkennen, wenn sie ihn sehen. Dieses Mal kommt er in Kraft, derjenige, auf den sie warteten. Er kommt in Kraft für die Braut aus den Heiden und die Juden werden ihn erkennen. Und dann sagt die Bibel, wir haben vor etwa 6 Monaten darüber gepredigt, die Bibel spricht davon, wo sie sagen, woher hast du diese Wunden? Wie viele erinnern sich an die Botschaft? Hebt eure Hand, sicherlich. Woher hast du diese Wunden? Er sagte, aus dem Haus meiner Freunde. Erinnert ihr euch, dass ich über die Zeit gepredigt habe, als Jakob die Kinder Israel dorthin geschickt hatte, um Nahrungsmittel und dieses zu holen? Und Josef tat so, als würde er sie nicht kennen und wie all diese Dinge geschehen sind. Dann erst gab er sich ihnen zu erkennen. Erinnert ihr euch? Sie fürchteten sich so sehr, dass sie anfingen zu weinen, genau wie bei Jakobs Drangsal. Und hier sehen wir die Juden unter der Verfolgung. Jetzt wissen sie nicht, wo sie stehen, doch sie kommen zurück. Und wenn sie das Sühneopfer erscheinen sehen, die Bibel sagt, wenn das geschieht, wird jedes Haus für sich tagelang wehklagen, wie eine Familie, die ihren einzigen Sohn verloren hat. Wo bekamst du deine Wunden? Er antwortete, im Hause meiner Freunde. Denk daran, die Braut ist bereits im Himmel. Die Frau Josefs befand sich im Palast. Josef schickte alle, die um ihn waren, hinaus und gab sich dann seinen Brüdern zu erkennen. Seht, seine Frau, die Kinder und alle anderen sind im Palast, wenn er zurückkommt, um sich den Juden kundzutun. Dort ist die Versöhnung. Dort ertönt die Posaune. Dort werden sie sagen, oh, was ist es? Dort ist die Versöhnung. Woher hast du deine Wunden? Das ist es, aus dem Hause meiner Freunde. Erinnert ihr euch, was die Brüder Josefs sagten? Sie sagten, wir werden jetzt bestimmt getötet, weil wir das getan haben. Wir haben böse gehandelt. Er sagte, nein, Gott hat es so gefügt, um Leben zu erhalten. Erinnert ihr euch an diese Geschichte in 1. Mose? Seht ihr, genau das hat er hier getan, um das Leben der Heiden zu retten, der Braut. Er sagte, ich erhielt sie im Hause meiner Freunde. Doch habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Sie werden sagen, Oh, haben wir ihn tatsächlich nicht erkannt? War das die Versöhnung? Und wir haben sie verpasst, oh Gott! Und es heißt, sie sonderten sich ab und wehklagten tagelang. Was ist es? Die Versöhnung, Traurigkeit. Die Versöhnung, die hier kommt und kundgetan wird, ist nicht das übliche Sühneopfer, das geschlachtet wird, wie in 3. Mose 16, denn 3. Mose 23 ist eine Zeit des Wehklagens über ihre Sünden, und ihre Sünde bestand darin, dass sie es abgelehnt haben. Oh, seht ihr nicht, wo wir uns befinden? Begreift ihr, weshalb die Posaunen keine Bedeutung für uns haben? Sie alle ertönten unter unserem sechsten Siegel. Begreift ihr jetzt, weshalb der Heilige Geist mir nicht gestattete, darüber zu sprechen? Der himmlische Vater weiß, dass dies die Wahrheit ist, und diese Bibel liegt vor mir. Ich wusste es nicht, bis er vorgestern in meinen Raum kam, es offenbarte und zu mir sprach. Ich kam zurück und sagte, »Frau, jetzt habe ich es empfangen.« Er begegnete mir gerade da drinnen und sprach zu mir, »Dies ist es, Liebling.« Seht ihr, es stimmt einfach vollkommen überein. »Oh, ihr Menschen, die ihr ohne ihn seid, kommt schnell hinein. Vielleicht ist es die letzte Gelegenheit, die ihr habt. Ihr wisst nicht, wann er kommen wird.« Das Fest der Posaunen. Die Bibel sagt, dass sie gesondert beten und weinen werden, jeder für sich, wie jemand über das einzige Kind wehklagt, das nicht mehr da ist. Seht, ich möchte noch eine weitere Sache sagen. Hört gut zu, verpasst dies nicht. Wie überwältigend! Zwischen der Botschaft des siebten Engels, der Botschafter des siebten Siegels, und Offenbarung 10 war das siebte Siegel, und den sieben Posaunen, zwischen diesen beiden Zeiten, oh Gott, wie können wir dieses sagen, damit die Menschen es sehen? Zwischen der sechsten Posaune, die sechste Posaune und das sechste Siegel ertönen zur gleichen Zeit, zwischen der sechsten Posaune und der siebten Posaune tritt ein Prophet unter den Heiden auf, um die Menschen zur ursprünglichen Pfingstlehre zurückzurufen. Und die beiden Zeugen aus Offenbarung 11 treten unter den Juden auf und führen sie zu Jesus. Zu der Zeit wurde die Gemeinde schon hinaufgenommen. Diese alle sind Propheten. Amen. Das Wort des Herrn kann nicht gebrochen werden. Es wird keine Denomination sein. Seht ihr es? Lest in eurem Buch nach und seht, ob es nicht zwischen der sechsten und siebten Posaune eingefügt ist, dass die Juden zwischen der sechsten und siebten Plage herausgerufen werden. Dann kommen wir zu den 144.000. Erinnert ihr euch daran, die dazwischen waren? Wisst ihr noch, dass das Herausrufen der 144.000 zwischen dem sechsten und dem siebten Siegel erfolgte? Erinnert ihr euch? Genau dort hinein gehören die Posaunen und auch die Verfolgung und Pferde, die dort losgebunden wurden. Dann, dazwischen musste die Botschaft des siebten Engels sein, der durch sein Predigen die Pfingstler verurteilte. Und Jesus wurde hinausgetan. Niemand war zur Mitarbeit bereit. Er wurde hinausgetan, abgelehnt, so sagt es die Bibel. Denn es ist Christus, der sich unter uns kundtat. Jesus wurde unter uns allen in der Reinheit seines Wortes kundgetan, indem er es verwirklicht. Freunde, dies ist nichts Ausgedachtes, sondern es ist, so spricht der Herr, die Schrift. Und zur gleichen Zeit, nun, sobald diese Gemeinde, die Braut, versammelt wird, wird sie hinaufgenommen und das Geheimnis des siebten Siegels ist gegangen, oder das siebte Siegel, das Geheimnis. Und die Juden werden durch das Geheimnis der siebten Posaune gerufen, nämlich durch zwei Propheten, Elia und Mose, und sie kommen zurück. Das bringen die Pfingstler durcheinander. Sie warten darauf, dass etwas geschieht. Die Gemeinde ist schon gegangen. Und das ist für die Juden bestimmt. Ich spüre, dass jemand bei sich denkt, das kann nicht Mose sein. Doch es ist so. Denkt daran, er kann mir eure Gedanken sagen. Ich spüre das immer noch. Nun gut. Lasst es mich euch erklären. Es war Mose. Denn dies ist euer Gedanke. Ihr sagt, Mose kann es nicht sein, denn er starb. Ihr denkt, es ist Elia. Es ist Elia, das stimmt. Doch ihr denkt, es ist Henoch. Ihr sagt, Mose ist bereits gestorben. Doch denkt daran, er konnte wieder zum Leben zurückkehren. So war es. 800 Jahre später erschien er auf dem Verklärungsberg. Ihr sagt, nachdem ein Mensch gestorben ist, jawohl, Lazarus starb, wurde auferweckt und musste dann wieder sterben. Sicher. Sogar die Gottlosen werden wieder zum Leben erweckt und müssen dann den zweiten Tod sterben. Stimmt das? Tut es also aus euren Gedanken hinaus. Es ist Mose. Betrachtet ihren Dienst, ganz genau, was Mose und Elia taten. Der Himmel wurde verschlossen und Feuer fiel auf die Erde. Ihr wisst ja, was sie getan haben. Denkt darüber nach. Ihr Menschen, dies ist die Endzeit. Halleluja! Der große Tag des Herrn ist nahe. Kommt zusammen! Das Fest des Messias. Sie lehnen ihn ab, werden dann aber feststellen, dass dort ihr Messias ist. Die Bibel spricht davon, dass diese überwältigenden Dinge stattfinden werden. Ihr Dienst in Offenbarung 11 wird der Dienst von Mose und Elia sein, wodurch Israel aus den jüdischen Traditionen herausgerufen wird, so wie die Botschaft des siebten Engels die Braut aus der pfingstlichen Tradition herausrief. Denkt daran, Mose und Elia sollen Israel aus dem alten Sühneopfer herausrufen, das aus Lämmern, Schafen, Blut, Böcken und Opfern bestand, hin zu dem wahren lebendigen Opfer, hin zum Wort. Wofür ist die Botschaft des siebten Engels unter der gleichen Posaune, der gleichen Sache, dem gleichen Siegel bestimmt? Um das Volk, die Braut, aus den pfingstlichen und weltlichen Traditionen herauszurufen, hin zum wahren Sühneopfer, zum Wort, zu Christus, der hier in seinem Wort verkörpert und unter uns Fleisch geworden ist. Die Wissenschaft hat es durch Fotografien bewiesen. Die Gemeinde auf der ganzen Welt weiß es. Wir wissen es mit aller Gewissheit, denn er hat uns nicht einmal etwas als so spricht der Herr gesagt, was sich nicht als Wahrheit erwiesen hat. Sprach er nicht dort am Fluss, wie Johannes der Täufer gesandt wurde, so wird dieser Botschafter herausrufen. Ich blickte auf und sah, dass es 12 Uhr ist. Die Mitternachtsstunde ist da, Freunde. Sie ist angebrochen. Seht ihr, wie vollkommen die Schrift ist? Einfach vollkommen. Seht, es wird nicht irgendeine Organisation sein, die dorthin geht, die Juden herauszurufen. Es werden 2 Männer sein, Mose und Elia. Beide sind Propheten. Seht, um die Heiden, die Braut herauszurufen, hat er in Maleachi 3, 2. Teil, verheißen, das Gleiche zu tun. Die Bibel sagt, dass er im 7. Gemeindezeitalter aus der Gemeinde hinausgestoßen wird. Er wird aus der Gemeinde hinausgestoßen. Es wird vollkommen finster werden. Worin wird es dunkel? In dem religiösen System, dem ökumenischen Konzil, dem Weltkirchenrat. Er wird völlig hinausgetan. Sie können mit seinem Wort nicht übereinstimmen, das wisst ihr. Sie sind sich noch nicht einmal in ihren eigenen kleinen örtlichen Gruppen einig. Wie können sie dann darin übereinstimmen? Also nehmen sie ein weiteres Malzeichen des Tieres an, ein Bildnis des Tieres. Denkt daran, die Bibel sagt, dass ein Bild von dem Tier angefertigt wurde. Diese Vereinigten Staaten waren schon immer die Zahl 13. Sie begannen mit 13 Staaten, 13 Kolonien, 13 Sternen, 13 Streifen. Die Zahl 13 trifft immer auf eine Frau zu. Sie erscheint im 13. Kapitel der Offenbarung. Zunächst war es ein Lamm, Sanftheit, Redefreiheit, Religionsfreiheit und so weiter. Dann empfing es Macht und sprach mit der Macht, die der Drache vor ihm hatte. Was ist es? Wer war der Drache? Rom. Seht, es musste ein Malzeichen entstehen, ein Bild des Tieres, um sich gegen die echte Gemeinde Gottes zu erheben. Unter diesen Denominationen wird diese Sache geplagt werden, doch wenn sie damit beginnen, dann holt das Lamm seine Braut dorthin, wo sie für immer an seiner Seite sein wird. Alle himmlischen Herrscharen werden dort versammelt sein. O, welch herrlicher Anblick wird das sein! Alle Heiligen in reinem Weiß, und mit Jesus werden sie speisen immer da. Amen. Kommt zum Mahl, so ruft der Meister, kommt zum Mahl. Amen. Welch ein Tag ist es, an dem wir leben. Welch eine Stunde. Lauft, ihr Menschen, lauft um euer Leben. Gebt nun Acht, während ich zum Schluss komme. Der Dienst wie vom siebten Engel. Die beiden Zeugen unter der siebten Posaune direkt vor, oder die sechste Posaune direkt vor der siebten Posaune. Erinnert euch, ich habe euch gesagt, dass ich auf jene große Posaune zurückkomme. Was sagte er in Jesaja? Was würde er tun? Er sagte, dass die große Posaune erschallt, die große Posaune. Jetzt keine Posaunen, Fest der Posaunen. Davon gibt es 2, Mose und Elia, um die Posaune ertönen zu lassen. Doch bei der großen Posaune, dem Kommen des Herrn, bei der die Rückkehr von Josef angekündigt wird, seht ihr, werden alle Nationen sich bei Jerusalem versammeln. Amen. Ihr findet es im Buch Jesaja. Ich habe es euch vorhin angegeben, als wir aus einem dieser Kapitel lasen. Es steht in Jesaja 18, 1 und 3. Und in Jesaja 27, 12 und 13 ist es, wo er die große Posaune bläst und alle Nationen erkennen werden, dass Israel in seinem Heimatland ist und Gott mit ihnen. Dann wird die Braut kommen, um mit dem Bräutigam zusammen zu sein und der Bräutigam mit der Braut. Und dann das große 1000-jährige Reich, nachdem die ganze Welt durch Atomkraft zerstört worden ist. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, auf der wir dann für immer leben. Schaut dort unter. Beachtet, der Dienst von Mose und Elia wird und haben das alle erfasst. Ich wiederhole es noch einmal. Der Dienst von Mose und Elia zwischen der 6. und 7. Posaune. Es werden zwei Propheten sein, die Israel hat immer seinen Propheten geglaubt. Warum sprach der Heilige Geist zu mir, als ich auf dem Weg dorthin war, um ihnen zu zeigen, dass er der Sohn Gottes ist? Noch nicht. Erinnert ihr euch? Es war vor etwa 5 Jahren auf meinem Weg nach Indien. Er sagte, tue es nicht. Sie sprachen, wenn dies der Messias ist, wollen wir ihn das Zeichen eines Propheten tun sehen. Wir glauben den Propheten. Bruder Louis Petrus und diese, sie sandten mir die Bibeln, von denen sie den Juden 1 Million gegeben hatten, denen, die aus dem Iran und von überall zurückgekommen sind, sich dort versammelt haben und zu einer Nation wurden. Ich dachte, dies ist meine Zeit. Ich befand mich bereits in Kairo, in Ägypten. Er sprach, tue es jetzt nicht, die Stunde ist noch nicht da. Da kehrte ich heim, oh mei. Mose und Elia müssen den Ruf ergehen lassen. Doch bis jetzt befinden wir uns noch im pfingstlichen Halljahr. Das Pfingstfest findet noch statt oder war bis zu dieser Zeit. Seht ihr? Nun muss das Fest der Posaunen bekannt gemacht werden. Derjenige hier aus Maleachi 3,23 steht nicht in Verbindung mit jenem dort. Nein, nicht im geringsten. Beachtet dieses hier. Der Dienst, der von Mose und Elia ausgeführt wird, wird Israel verändern und sie von den jüdischen Traditionen herausrufen. Hört zu, von den jüdischen Traditionen, in die sie verstrickt sind. Weil es Propheten sind, werden sie ihnen glauben. Sie werden sie hin zum Versöhnungsfest rufen, zu Christus, damit sie Christus erkennen. Sie werden sagen, er kommt, er wird hier sein. Die Juden werden sich versammeln und so weiter. Und dann wird er kommen und sagen, hier bin ich. Woher hast du diese Narben? Aus dem Haus meiner Freunde? Genau wie es bei diesen beiden Propheten war, denkt daran, muss auch die Braut aus den Heiden einen Propheten bekommen, der Elia genannt wird, um sie, die Braut, aus all ihren Traditionen herauszurufen. In der gleichen Weise werden diese Propheten die Juden aus dem Judentum zu Christus hinrufen, zur Versöhnung. Die Heiden kennen bereits das Sühneopfer, doch die Braut muss zu dem ursprünglichen Sühneopfer zurückgerufen werden. Von diesem haben sie sich während der 7 Sabbate entfernt. Sie werden in der Endzeit zurückgerufen. Hör zu, der 7. Botschafter an die Gemeinde und der Botschafter der 7. Posaune sind beides Propheten. Das stimmt. Dazwischen liegen die 144.000. Das Ausrufen der Siegel war für die Heiden. Es musste für die Heiden sein, es musste für die Heiden geöffnet werden, damit die Gemeinde aus den Heiden sichtbar wird. Das ist alles, was wir wissen. Nur darauf hören wir. Es ist bereits geschehen. Jetzt warten wir auf Jesus. Ihr sagt, Bruder Branham, einen Moment bitte. Ich glaube, dass noch dieses und jenes geschehen muss. Das letzte Zeichen des Abraham und wir als Braut sind der königliche Same Abrahams. Was war das letzte Zeichen, das Abraham sah, bevor der verheißene Sohn kam? Gott in Gestalt eines Menschen, der die Gedanken der Menschen unterscheiden konnte. Ein Mann, nicht ein Dutzend, sondern ein Mann. Ganz gleich, wie viele Nachahmungen es gab, es war einer da, der die Gedanken offenbarte. Als nächstes wurden Abraham und Sarah wieder zu einem jungen Mann und einer jungen Frau, das wissen wir. Ich weiß, das könnt ihr nicht so recht fassen, doch ihr sollt das ganz sicher wissen. Ihr lest die Bibel nicht einfach so, sondern lest auch zwischen den Zeilen, um das Bild vollkommen zu sehen. Beachtet, Sarah war eine alte Frau, so sagt es die Bibel. Ihr Mutterschoß war tot, stimmt das? Abrahams Leben in ihm war erstorben, sein Same, stimmt das? Denkt daran, Abrahams Same war tot. 40 Jahre später hatte er 7 Söhne von einer anderen Frau. Was hatte er getan? Er verwandelte ihre Leiber. Seht, sie unternahmen eine 300 Meilen weite Reise nach Gerar. Das war eine ziemlich lange Reise für einen alten Mann. Sarah dachte sogar, sie könnten keine eheliche Gemeinschaft mehr haben, denn es war vielleicht schon über 20 Jahre her, seit sie eheliche Beziehungen gehabt hatten. Sie sagte, sollte ich, alte Frau, und auch mein Eheherr wieder Liebeslust haben wie junge Menschen? Er sagte, ist für Gott irgendetwas unmöglich? Seht, was geschah. Direkt danach wurde sie wieder zu einer lieblichen jungen Frau. Dadurch zeigte und versinnbildlichte er, was er an dem königlichen Samen Abrahams tun wird, um den Sohn zu empfangen, der verheißen ist. Sie wurde wieder jung. Schaut, sie zogen nach Gerar. Und was geschah? Der König Abimelech verliebte sich in sie und sagte, sie ist schön und hübsch. Er wollte sie heiraten. Stimmt das? Die alte Großmutter. Obwohl doch all die vielen hübschen Mädchen dort waren, wollte er die Oma. Sie ist so hübsch. Es ist so schön, sie anzuschauen. Gott verwandelte ihren Leib und versetzte sie in diesen Zustand zurück. Es ist ein Geheimnis, das jetzt in dieser Zeit durch den Menschensohn in der Abendbotschaft geoffenbart werden soll. Seht ihr? Verwandelt. Und das war das letzte Zeichen, das sie sahen. Was war es? Es war diese Unterscheidung, bevor die Verwandlung des Leibes stattfand. Was geschieht, bevor wir den Sohn empfangen können? Die Posaune Gottes wird ertönen, die Toten in Christo werden zuerst auferstehen in einem neuen Leib und wir, die wir noch leben und übrig geblieben sind, werden in einem Moment, in einem Augenblick verwandelt, Halleluja, und zusammen mit ihnen entrückt werden, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Das Geheimnis ist bekannt geworden, die Siegel sind geöffnet. Die Posaune ertönte für Israel und ihre beiden Propheten halten sich bereit aufzutreten. Was steht noch aus? Jetzt muss die Gemeinde weggenommen werden, damit sie auftreten können. Er befasst sich nicht mit beiden zur gleichen Zeit. Das tat er nie, seht ihr? O Bruder, gib genau Acht. Sie musste aus allen Denominationen und Traditionen herausgerufen werden. Wir sehen, dass die Gemeinde des Pfingstzeitalters nun am Ende angelangt ist. Die Braut muss Platz machen und hinaufgehen, damit die beiden Knechte Gottes, die beiden Propheten aus Offenbarung, auftreten können und ihnen die siebte Posaune ertönen zu lassen und ihnen Christus bekannt zu machen. Der siebte Engel, der Botschafter, sagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, nicht seht meine Methodisten, meine Baptisten, meine Pfingstler, sondern das Wort, den Sohn Gottes, das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hinwegnimmt. Denn es gibt kein anderes Fundament, seht ihr? Wie lange wird es noch dauern? Die Juden sind in ihrem Heimatland, die Braut ist herausgerufen, von der Schrift her gesehen ist alles genau so, wie er es verheißen hat. Wir sind bereit, die Stunde ist da. Nationen zerbrechen, Israel erwacht, die Zeichen, die die Bibel vorhergesagt hat. Die Tage der Heiden gehen voller Schrecken zu Ende, kehrt zurück nach Hause, ihr Vertriebenen. Der Tag der Erlösung ist nah, Menschenherzen verzagen vor Furcht. Seid mit Gottes Geist gefüllt, habt eure Lampen geputzt und rein. Schaut auf, eure Erlösung ist nah. Falsche Propheten, sie lügen, Gottes Wahrheit verleugnen sie, dass Jesus Christus unser Gott ist, das stimmt. Doch wir wandeln dort, wo die Apostel gewandelt sind. Denn der Tag der Erlösung ist nah, Menschenherzen verzagen vor Furcht. Seid mit Gottes Geist gefüllt, habt eure Lampen geputzt und rein, lasst es nicht darauf ankommen, schaut auf, eure Erlösung ist nah. Der Prophet sagte, es wird Licht sein zur Abendzeit. Es wird Licht sein zur Abendzeit. Ihr werdet sicherlich den Weg zur Herrlichkeit finden. In dem Wasserweg ist heute das Licht, begraben zu sein im kostbaren Namen Jesu. Jung und alt, tut Buße für eure Sünden. Der Heilige Geist wird dann sicherlich hineinkommen. Das Abendlicht ist gekommen. Es ist eine Tatsache, dass Gott und Christus eins sind. Hier sind wir angekommen. Wir sind am Ende. Das ist nicht irgendeine törichte Behauptung eines Menschen. Das ist, so spricht der Herr. Lasst uns die Häupter neigen. Gnädiger Gott, Jehova, der Allmächtige, der auf dem Berg Sinai mit Donnerstimme sprach und die Menschen riefen aus, möge Mose mit uns reden und nicht Gott, damit wir nicht sterben. Da sagtest du, großer Jehova, einen Propheten will ich ihnen erstehen lassen, ich werde nicht mehr so zu ihnen sprechen. Du hast verheißen, was du tun würdest, und hast es auch erfüllt. Du hast uns den Herrn Jesus geschenkt. Er ist das Wort. Du sagtest, dass er es war. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sehen, dass er all das, was er uns durch seinen Propheten Johannes auf der Insel Patmos weissagen ließ, buchstabengetreu erfüllt hat. Wir sehen, dass der Heilige Geist sich hier auf Erden unter uns kundtut. Wir sehen, dass die Denominationen ihn, das Wort, aus der Gemeinde hinausgetan haben. Sie haben nichts gegen die Menschen, sie hassen das Wort, denn es ist gegen ihre Überlieferung, wie damals, als du hier auf Erden warst. Du warst das Wort und du warst gegen ihre Überlieferungen. Deshalb warfen sie dich an allen Orten aus ihren Gemeinden hinaus. Und jetzt, Herr, gibt es nirgends mehr eine Zusammenarbeit. Ich habe versucht, nach Afrika hineinzukommen, denn ich weiß, dass dort noch Seelen sind, die warten. Es sieht aus, als nimmt man mich nirgends mehr auf, Herr. Es ist nicht um meinetwillen, Herr, es ist wegen dieser Botschaft. Doch du hast gesagt, dass es so sein würde, und du hast es uns wissen lassen, damit wir nicht entmutigt sein sollten. Wir wissen, in welch einer Stunde wir leben. O Gott, diese Menschen saßen den ganzen Vormittag hier in diesem heißen Raum. Sie haben andächtig zugehört, und ich bin sicher, dass sie es jetzt sehen. Wenn nicht, dann offenbare es ihnen, Herr, weshalb du mir nicht gestattet hast, über diese Posaunen zu sprechen. Ich erkenne, dass sie nichts mit uns zu tun haben. Es geschah alles dort bei der sechsten Posaune, und wir haben das sechste Siegel geöffnet gesehen. Und vor 2 Wochen sahen wir hier eine Vision über die Vorschau der Braut und der Gemeinde. Ich habe es hier erzählt. So wie du es mir zeigtest, Herr, habe ich es erzählt. Hier befinden wir uns. Es mag später sein, als wir denken. O Vater, ich frage mich, ob heute Morgen jemand hier ist, der nur einen Aberglauben, einen theologischen Einfluss oder das Wort eines Theologen, das ja im Gegensatz zum Wort Gottes ist, angenommen hat. Und sie kennen den wahren Christus nicht, den wirklichen Heiligen Geist. Das Wort ist ihnen nicht geoffenbart worden, das Wort für diesen Tag. Sie sehen nur eine Tradition, sie leben in einem Licht, das sie blind macht. Der größte Raub, der je auf der Welt geschah, fand in England statt. Es geschah durch ein falsches Licht. Und der größte Raub, der je an deiner Gemeinde verübt wurde, war, als sie das Licht der Denominationen annahmen und das echte Licht der Bibel, Christus, ablehnten. O Gott, sei barmherzig, rette die Verlorenen, Herr. Ich bitte, verziehe noch ein wenig länger, Jesus. Wir haben noch Angehörige, nur noch eine kleine Weile. Bald wird sich der große Stein aus dem Berge lösen. Gewähre es, Herr, wenn heute Morgen jemand hier noch ohne dich ist, mögen sie jetzt demütig kommen und dich annehmen. Falls ihr eure Hand erhoben habt, während wir alle unsere Häupter gebeugt halten, dann sagt, gedenke meiner, Bruder Branham. Wir haben keinen Platz für einen Altarruf, weil alles überfüllt ist. Gott segne euch. Sagt einfach, gedenke meiner. Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Hunderte von Händen sind erhoben. Vater, Gott, irgendwo ist ein kleiner Schatten. Nimm ihn hinweg, Herr. Sie saßen hier in diesem Raum. Satan mag ihre Augen in der Vergangenheit verblendet haben, doch ich bete, dass du darüber hinwegsiehst, wie du es bei uns damals an vielen Tagen auch getan hast. Jetzt rufst du uns alle, damit wir sehend werden. Die Bibel sagt, dass sie blind waren, sie wussten es nicht. Es heißt, ich rate dir, dass du Augensalbe von mir kaufst. Gott, wende diese Salbe heute Morgen an ihren Augen an, damit sie sehen, auch wenn es in Einfachheit und in einer Gruppe von einfachen, schlichten und ungebildeten Menschen ist. So war es ja auch am Anfang. Gewähre, Herr, dass sie es jetzt annehmen. Ich übergebe sie dir in dem Namen deines Sohnes Jesus. Du sagtest, wer mein Wort hört, und ich bin sicher, Herr, dass sie es gehört haben, nach meinem besten Wissen, und an den glaubt, der mich gesandt hat, nicht mit einem Scheinglauben, sondern wer wirklich glaubt, was das Wort sagt, hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hinübergegangen. Johannes 5, 24. Gewähre es, dass sie von dieser Stunde an dein sind, Herr. Sollte noch ein Zweifel in ihrem Sinn sein, so nimm ihn hinweg. Wenn jemand in unserer Mitte krank ist, Herr, möge der große Heilige Geist, ich weiß, dass er hier auf der Plattform ist und die Gedanken offenbart. Sie wissen alles darüber. Ich bete, dass du sie heilst, Herr, und alle ihre Fragen beantwortest. Das Taufbecken steht für alle offen, die noch nicht auf den Namen Jesu Christi getauft wurden und dadurch den Namen des Bräutigams annahmen. Sie haben eine denominationelle, kirchliche Sache. Niemand wurde je auf die Titel Vater, Sohn und Heiliger Geist getauft und besprengt. Diese Traditionen gehören zu den Kirchen dieses Zeitalters, zur antichristlichen Bewegung, dem Bildnis des Tieres. Niemand wurde je im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft, bis die katholische Kirche es tat. Die Bibel und die Kirchengeschichte danach berichtet, dass sie alle auf den Namen Jesu getauft wurden. Paulus sagte in Galater 1,8, auch wenn ein Engel vom Himmel kommt und ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Du hast denen, die auf die Taufe des Johannes, desjenigen, der Jesus taufte, getauft waren, geboten, sich noch einmal auf den Namen Jesus Christus taufen zu lassen. In Apostelgeschichte 19. Er sagte, lasst euch nicht einmal von einem Engel etwas anderes sagen. Am letzten Tag wird ein Botschafter auftreten und die Menschen zur Erstlingsfrucht, zu dem ursprünglichen Glauben zurückbringen. Gewähre, Herr, dass dieser große Botschafter, der jetzt unter uns ist, der große Christus, der unter uns wirkende Heilige Geist, der uns Erkenntnis gibt, uns das Wort öffnet und es offenbart, möge er sie zu dem ursprünglichen pfingstlichen Glauben zurückführen. So wie Petrus zu Pfingsten sagte, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen. So war es alle Zeit für jede Person bis zur römischen Kirche zu Nicäa. O Gott, sei jetzt gnädig. Das Taufbecken ist vorbereitet. Die Herzen sind geöffnet. Komm hinein, Herr Jesus. Wir befinden uns in den letzten Stunden. Wenn in dieser Stunde noch die Möglichkeit für Sie besteht, hineinzugelangen, ich hoffe und vertraue, dass es noch möglich ist. Und wir, die wir bereits drinnen sind, Herr, mögen wir uns jetzt prüfen, denn wir haben die Stimme Gottes, die durch sein Wort sprach, gesehen und gehört. Wir haben erkannt, in welcher Stunde wir leben. Gewähre es, Vater. Wir übergeben sie dir im Namen deines Sohnes, Jesus. Nun mit gebeugten Häuptern, leise und inniglich rufet der Heiland, rufet dich,